Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 2. Dezember. Es ist Montagabend, 17.54 Uhr. Wir starten mit 2 Minuten Verfrühung. Die Deutsche Bahn wäre stolz auf uns. Und bei Meckes würden wir wahrscheinlich mehr Geld bezahlen müssen, weil sie vor der Zeit fertig sind. Fantastisch. Billy, was geht ab? Wie ist der Bitcoin-Preis?
91.647 € pro Bitcoin.
Und damit ist dieser News-Flash für die heutige Folge auch beendet.
Gut. Bis nächste Woche.
Perfekt. Ciao. Gut. Ich hab mir das. Ich
nicht zu Ende gedacht.
Die Intros verlernt. Ich habe die Intros verlernt. Ich weiß nicht, was danach passiert. Wie geht mir jetzt weiter? Nein. Ich kann dir mal die Liste für heute vorstellen, die ich dabei habe.
Gut.
Und dann kannst du dir überlegen, irgendwas knarzt hier. Ich verstehe nicht, was.
Ich höre nichts knarzen, also ist wahrscheinlich nur.
Gut.
Nur der Dämon in deinem Zimmer, der dich heimsucht.
Genau. Also, ich habe auf der einen Liste verrückte Eltern. Mhm. So, das ist der eine Themenbereich. Der andere Themenbereich ist gemeinsames Lernen am Gymnasium.
Mhm. Das heißt das?
Inklusion und so weiter und so fort.
Ja.
So, eine Differenzierung und so, wo wir gerade kurz drüber gesprochen
haben.
Ja, und der andere sind ehrlicherweise so 3 Mini-Themen. Da steht enttäuschender Black Friday, Vitamin D-Test und Haus neben der Schule.
Finde ich spannend. Was mit deinem Vitamin D?
Wir können damit starten. Also ich habe mit Chiara jetzt so seit gefühlt 2 Wochen wieder angefangen, relativ regelmäßig zu supplementieren. Also nachdem es jetzt quasi so ein bisschen dunkler geworden ist. Und Chiara hat vor allem gemerkt, dass sie auch ein bisschen müder ist und so weiter und so fort. Bei mir ging es eigentlich, obwohl ich ja auch dir im Podcast vor 4 Wochen oder so mal erzählt habe, dass ich auch so ein bisschen moody, müde bin. Ne? Ja. Und das jetzt daran lag, I don't know. Danach ging es mir auf jeden Fall schon wieder besser, bevor ich irgendwelche Kapseln geschluckt habe. Und dann wollten wir mal gucken, wie eigentlich gerade sich so unser Vitamin D sozusagen eigentlich verhält, wie es eigentlich gerade so ist, ohne jetzt zum Doc zu rennen. Mhm. Es gibt bei DM so Vitamin D-Test-Kits quasi, wo du so dir wie im Biostudium so in den Finger piekst quasi, dann Blut auf so Plättchen machst und dann schickst du das in so einem Labor. Mhm. Und jetzt haben die quasi meine DNA, mein Blut und alles, was sie haben wollen, haben sie von mir. Herzlichen Glückwunsch dazu, Datenschutz. Ich bin mal gespannt, was da für interessante oder nicht interessante Ergebnisse quasi bei rauskommen.
Mm.
Das wird sich zeigen, kann ich dir in wahrscheinlich einer Woche oder so berichten, wie der Wert eigentlich so aussieht. Weil man sieht ja immer nur diese Studien, jeder Mensch in Deutschland muss eigentlich Vitamin D supplementieren. So. Und die Frage ist, ob ich das muss. Also oder ob das, wie es gerade quasi eingestellt ist, auch in Ordnung ist oder nicht oder wie auch immer. Würde mich einfach interessieren, finde ich einfach. For Science, ganz interessant.
Auf jeden Fall. Ich find's viel geiler, wenn man das so, so im Quartalsrhythmus oder so halt macht, so ein komplettes Blutbild, immer wieder. Und dann so guckt, wie sich das verändert. Weil so ist jetzt die Frage, hast du es vielleicht gestern, bevor du gepiekst hast, ne, kurz davor irgendwie, weiß nicht, Boost durch die Supplements, dann ist halt, ist halt so ein Stichpunkt einfach nur. Das ist halt nie so spannend. Der Trend ist ja irgendwie interessanter.
Ja. Der Trend ist your friend.
Oder halt aber auch nicht.
Oder nicht. Ja, das ist immer interessant. Ich habe ja mal irgendwann vor einem Jahr oder so ein Blutbild gemacht, wo ich auch gesagt habe, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und du merkst aber einfach, dass das die Ärzte dann irgendwie so mäßig auch nur aufdröseln und selber da so mäßig interessiert, also bei mir so mäßig interessiert waren und irgendwie so nicht so richtig darauf eingegangen sind und so. Deswegen alle spannenden Fragen, die ich hatte, konnten die dann auch nicht so richtig irgendwie beantworten. Deswegen müssen wir warten, bis ist quasi wie so dieses, das Mückenstich-Wegbrennen-Ding fürs Handy. Gibt es bestimmt irgendwann auch so einen kleinen Mini-Bluttest fürs Handy, der dir dann irgendwie in dem kleinen Sensor die Sachen auswertet, die du gerne hättest. Und ich finde, das klingt gar nicht so mega utopisch. Also in meiner Welt ist das nicht so weit weg, glaube ich. Und dann
es gab ja diesen riesen Skandal mit diesem Startup, was genau das versprochen hat. Ja, da gab es die Claims, dass man so quasi wie so eine Art Standcomputer, so ein Gerät baut, wo du quasi Blut reinwirfst und das analysiert quasi Blutwerte, sämtliche.
Mhm.
Problem war, glaube ich, in dem Kontext, dass du bestimmte Verfahren hast, die einfach nicht in so einer kleinen Miniaturversion abzubilden sind. Trennverfahren und sonst was. Das funktioniert halt einfach nicht. Und es gab.
Du hast keine Zentrifuge da drin, so ungefähr.
So, sinngemäß. Und, sowas, ja. Und dann war, und dann ist sehr, sehr viel Geld verbrannt worden von sehr vielen Menschen, die daran geglaubt haben. Ja. Ich glaube, die Frau ist im Knast gelandet. Es war so eine Art weibliche Version von einem Steve Jobs, die hat auch extra so Rollkragenpullis getragen und so. Hat gut funktioniert, aber das Produkt nur leider nicht. Das war schade.
Aber in den Knast gekommen, weil es dann auch einfach Scam war, oder was? Also weil es von Anfang an eigentlich klar war, dass es nicht funktionieren wird.
Ah, ja, und halt crazy, auf dem Weg dorthin, also von Anfang an war es vielleicht so gar nicht so klar, aber auf dem Weg dorthin haben die halt quasi. Beispiel war, die haben eine Demonstration des Produkts gemacht, hat da diese kleine Kiste dahingestellt, haben gesagt, ja, komm. Und dann haben sie quasi heimlich aber die quasi die Probe geteilt, haben das hinten ausgewertet mit so Riesenmaschinen, kamen dann zurück und haben das dann eingespielt, also so eine Art Fake-Demos. Und das ist halt dann irgendwann Betrug. Und nicht nur, ihr seid gescheitert, sondern ihr habt halt was vorgegaukelt. So,
das, ja, klar. Das war doch auch mal jetzt irgendwie bei, war das nicht auch vor einem Dreivierteljahr oder so, bei dem Tesla-Event so ein bisschen Kritik mit dem Optimus, dass sie da irgendwie das unterstellt wurde, dass die
ferngesteuert sind.
Also nachher, glaube ich, auch, genau, ich glaube, nachher auch quasi auch bestätigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur gedacht, ich glaube, sie waren nicht ganz autonom und dann wurde nachher gesagt, ja, wir haben auch nie gesagt, dass sie so ganz autonom quasi da waren, aber es sollte ein bisschen Eindruck erwecken, ne?
Ja, ja. Es ist halt der Unterschied, ob du jetzt sagst, hey, gib mir bitte dein Geld und ich investiere in mein Unternehmen, weil das kann, oder wir machen halt so Spaß-Event und zeigen halt so eine Art Zukunftsvariante davon.
Ja, absolut. Es erinnert mich noch gerade an, wir haben doch auch schon mal bestimmt, also haben wir auf jeden Fall schon mal über 23andMe geredet, erinnerst du dich? Das ist diese DNA-Firma, ne, die das so analysiert. Ich habe es in meinem Bio-LK vor einem Jahr oder so mal unter die Lupe genommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind die, glaube ich, vor 3-4 Monaten pleite gegangen. Oder insolvent, also wie auch immer man das jetzt genau korrekt bezeichnet. Und jetzt ist es, glaube ich, so wie ich das gelesen habe, ein bisschen das Problem, dass, was ich vorher gar nicht drüber so richtig drüber nachgedacht habe, dass die jetzt quasi verkaufen müssen, wollen, sollen, wie auch immer, oder irgendwer kann die jetzt kaufen quasi. Und wenn du quasi deine DNA eingeschickt hast und hast gesagt, ja, ich stimme zu, dass diese Science-Zwecken und so weiter irgendwie benutzt wird von euch, ist jetzt die Frage, was passiert mit diesen Daten sozusagen, wenn die jetzt gekauft werden? Weil die ja im Zweifel jetzt nicht aussuchen können, wer kauft mich. Das heißt, jetzt irgendein Unternehmen zu sagen, nimm ein Apple, nimm ein Google, whatever. So angenommen, die kaufen jetzt diese Firma, dann sind die Daten, die du vorher eigentlich gesagt hast, okay, zu medizinischen Zwecken und Health Research und so, sind theoretisch jetzt Teil einer Firma, die andere Sachen jetzt gar nicht verschwörungsmäßig gar nicht die jetzt ganz schlimme Dinge machen kann, aber zumindest vielleicht das dann doch anders verwenden können, als man dachte. Und da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass wenn du im Zweifel ja die Einverständnis gibst, für ein Unternehmen Dinge zu tun, wo du sagst, okay, das ist deren Zweck und das Unternehmen geht pleite, was passiert da mit den Daten, die wir haben? Die werden ja in der Regel wahrscheinlich alles gelöscht, so, weil das ist ja deren Kapital und dann wird das im Zweifel gekauft und dann gehört das wem anders, wo du vielleicht gar nicht so richtig gedacht hast, ah, den hätte ich jetzt vielleicht nicht zugestimmt. Fand ich ganz spannend.
Ja, wobei, also noch deutschem Recht jedenfalls, ich weiß, wie es amerikanische Recht ist oder andere, wo auch immer die ihren Sitz haben, wenn du den Verkauf quasi an andere Unternehmen tätigst, dann verkaufst du quasi sowohl alle Assets als auch alle, also alles, was gehört, ja, Daten gehört, als auch alle Verträge letztendlich, alle Verpflichtungen, die du in den Verträgen hast. Das heißt, die Verträge können nicht einfach so umgestaltet werden. Und das heißt, wenn du als so gesagt hast, ich gebe dir meine Daten für den bestimmten Zweck ABC, dann kann dieses neue Unternehmen auch für diesen Zweck ABC diese Daten nutzen und nicht sagen, ah, wir haben uns was Neues ausgedacht. So, dazu müsstest du streng genommen nochmal zustimmen und das separat und explizit. Und ja, wie gesagt, es kann sein, dass es in manchen Ländern halt einfach anders gehandhabt wird. Dass dann quasi, ja, was du hast, hast du halt.
Okay, aber im Zweifel wäre es dann quasi nur, also der Zweck bleibt sozusagen gleich, es kann keiner die Sachen quasi zweckentfremden. Das Einzige, was halt nur dann nicht sichergestellt ist, dass du sagst, naja, eigentlich habe ich nur deiner Firma, weil ich dir vertraue, weil ich irgendwie das alles gecheckt habe, habe ich meine Daten gegeben. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass, keine Ahnung, füge Pharmakonzern XY, den Leute vielleicht nicht cool finden, quasi ein, der quasi für den gleichen Zweck jetzt diese Daten einfach aufkauft von denen sozusagen.
Ja.
Wäre ein spannendes, also das jetzt ist schon Verschwörungsrichtung wahrscheinlich, aber wäre ein spannendes Konzept, wenn man sagt so, keine Ahnung, Pharmaunternehmen, die großen, haben ja in der Regel nicht den besten Ruf. So, warum? Also, ne, aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich. Bin ich jetzt nicht zu tief drin. So, aber dann nehmen wir, keine Ahnung, irgendeinen großen Pharmakonzern und jeder, und die gehen davon aus, dass, keine Ahnung, denen jetzt die wenigsten Leute die Erlaubnis geben würden, um an irgendwelchen Daten an denen zu forschen. Dann gehen die hin und gründen quasi eine Auskopplung, so ein kleines Startup, das total cool und vertrauensvoll quasi wirkt. Da geben alle Leute Daten hin und dann kaufen die einfach auf und sagen, jetzt haben wir das. Ist das nicht schlau?
Ja.
Und Betrug, aber schlau?
Nein, aber was heißt,
wenn's mit, also wenn es extra, ich sag, ja. Wenn das der Plan ist, dann ist es im Zweifel Betrug, weil es unehrlich ist sozusagen, aber wenn es aus Versehen so passiert.
Ich frage es halt, was machen die mit? Also, ne, das ist halt so, ja, es klingt so raffiniert und fies und so fast schon halbtückisch irgendwie so, das alles so zu orchestrieren. Die Frage ist halt, was bringt da am Ende dieser Tatensatz und ist das wirklich so wertvoll, wie man sich das so. Man hat ja immer dieses Bild vor Augen, oh Gott, das sind so krasse Leute und die machen dann irgendwas, die haben diesen Datensatz von 23andMe und ich denke, der Datensatz ist relativ. Sag ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was wert ist im Grunde genommen, weil was hast du jetzt von die, also du hast halt einfach ein ganz, ganz großes Spektrum an verschiedenen DNA-Analysen. Und?
Ja, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es für so, also jetzt gar nicht im bösen Weltherrschaftsverschwörungsgedanken, aber wenn du sagst, okay, unser Ziel ist irgendwie Pharmaforschung, und dann kriegst du auf einmal einen relativ großen Datensatz an aufgeschlüsselter DNA und willst irgendwie Erbkrankheiten sozusagen bekämpfen und willst Medikamente entwickeln, die speziell für diese Erbkrankheiten sozusagen wirken oder irgendwelche Verfahren mit CRISPR-Cas willst du genau diese DNA-Stücke analysieren und auslesen und so weiter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dafür auf jeden Fall spannend
ist. Aber der fehlt ja der Gegenpart. Also wenn ich jetzt einfach nur einen DNA-Strang habe, dann habe ich ja damit erstmal kann ich damit ja nicht so viel anfangen, weil ich ja gar nicht weiß, was hatte die Person, also was hat die Person für Merkmale, was hat die Person vielleicht für Krankheiten, was hat dieser DNA-Strang tatsächlich dann in seinem.
Ja,
aber
die gibst du ja an bei 23andMe im Zweifel. Deswegen ist die Frage, ob die.
Achso, du gibst denen dein Krankheitsbild an und sagst, hier, das sind meine Krankheiten.
Genau, die haben so ein.
Okay, dann ergibt das Sinn, dann hast du den Counterpart. Quasi. Ich dachte, das ist genau, reine, hier ist mein DNA, gesagt mir, woher ich komme.
Daher kommen die, also das war quasi früher der Ansatz und mittlerweile sind die aber so gewesen am Ende, wahrscheinlich weil sie auch Geld verdienen mussten und gemerkt haben, wir müssen irgendwie Geld verdienen, dass sie dir quasi monatlich personalisierte Gesundheitstipps geschickt haben, basierend auf deiner DNA und deiner Krankheitsakte sozusagen. Du konntest dir so gut wie alles quasi zu bereitstellen und die haben dir halt gesagt, okay, pass auf, wir können dir einen umfassenden Bericht quasi geben darüber, wie du dich verhalten solltest, damit du quasi gesund leben kannst und was du vermeiden kannst. Damit haben sie zumindest geworben. Wie viel das jetzt quasi angenommen haben, kann ich dir nicht sagen. Aber das war zumindest auch Teil ihres Programms. Und dann hast du schon, glaube ich, einen relativ
spannenden. Dann wird es spannend, weil dann hast du
Einzelpatienten, an denen du forschen kannst.
Krankheit X resultiert aus diesem Strang. Weil dann wird's interessant, weil ansonsten hätte ich gesagt, nur der Strang bringt dir halt nicht so viel.
So.
Ja. Weil die kannst im Grunde genommen auch simulieren. Kannst
ja modellieren.
Genau. Du sagst, okay, ich generate String. Oh, das ist cool. Jetzt habe ich beliebige Person. Oder Affen.
Dann hast du vielleicht nur Häufigkeiten, die du vielleicht analysieren kannst. Dann könntest du quasi nur sagen, spannend, guck mal, diese Sequenz ist bei 50% der Leuten da.
Ja.
Ohne dann genau zu wissen, was es bedeutet sozusagen. Stimmt, aber immerhin könntest du so Häufungen finden. Ne?
Stimmt, das geht.
Aber ich glaube, spannend ist halt wirklich, wenn das so abgespeichert wurde bei denen, wie ich mir das vorstelle, was möglich wäre von dem, was sie anbieten als Produkt, haben sie halt wirklich ganz spannende also sehr individuelle Proben sozusagen. Genau, mit denen man, glaube ich, ganz positiv gesprochen, spannend forschen kann. Also, wo man einfach super viele Erkenntnisse daraus ziehen kann und in Richtung Individualmedizin relativ viel machen kannst. So, ich glaube, sie könnten diesen Shitstorm, wenn es einen geben sollte, ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergegangen ist, ob die jetzt schon gekauft wurden, whatever, aber angenommen, die werden gekauft und die Leute haben den Aufschrei, weil sie gesagt haben, naja, denen haben wir eigentlich nicht zugestimmt, könnten sie einfach schlau sein, allen, die sie haben, nochmal eine Einverständniserklärung zuschicken, oder ein Widerspruch oder so, nach dem Motto, wenn ihr innerhalb von einem Monat nicht widersprecht, dann können wir damit weiterarbeiten, so ungefähr. Und dann werden sie wahrscheinlich trotzdem noch 80% der Daten mit denen arbeiten können und dann werden sie zumindest sauber. Also so moralisch gesehen, wie auch immer. Moralisch-geschäftlich gesehen.
True that.
Ja. Ich habe ehrlicherweise seit 2 Monaten nicht mehr nachgeguckt, was jetzt genau wie der Stand ist, ob die jetzt schon gekauft wurden oder nicht. Muss man nachgucken. Als zweiten Punkt habe ich noch, als kleinen Mini-Punkt habe ich aufgeschrieben, ich bin heute Morgen zur Schule gefahren und du erinnerst dich dann noch am Schultor, wenn du vorne rausgehst, vom Schulhof quasi rausgehst, dann kommt ja da links die Bushaltestelle, der große Parkplatz und rechts geht es dann Richtung Sporthallenrückeingang und Chemie und so ein bisschen, weißt du noch?
Ja, ja.
So, und da ist jetzt im letzten Jahr oder so ein neues Haus gebaut worden, genau auf der Ecke quasi, wenn du auf der anderen Straßenseite sozusagen, genau gegenüber von dem Schultor. Und ich bin da mal hingegangen und genau an der Kante, also quasi außen, haben Leute ihr Schlafzimmer reingemacht. Und ich da muss ich darüber nachdenken, dass wir seit, keine Ahnung, vor 4, 5 Jahren schon mal im Podcast, glaube ich, darüber gesprochen haben, wie es so mit Häuser bauen, Häuser kaufen und so weiter.
Ja.
Und dachte ich mir, wer baut denn genau an die Schule, da wo alle Raucher quasi immer stehen, ein Haus hin, so ein ganz modernes, neues Haus. Und wer hat auch noch Bock, genau dahin zu ziehen? Also irgendwie konnte ich mir das schwer vorstellen, wenn man sagt, ich nehme jetzt super viel Geld in die Hand, um da ein Haus zu bauen.
Ja.
Also um ein Haus zu bauen.
Ja.
Und dann suche ich mir genau diesen Ort aus. Das habe ich nicht verstanden.
Ich meine, es ist halt nicht viel an Grundstücken da. Wenn du, also wenn deine Präferenz so ist, ich will Troisdorf-Siegler nah an bestimmter Infrastruktur vielleicht wohnen, also nah an der Autobahn, vielleicht ist das wichtig, weil du mit dem Auto zur Arbeit fährst oder so Sachen. Vielleicht auch nah an der Schule, weil Kinder oder sowas, dann gibt es nicht so viel Auswahl an Grundstücken oder an Häusern, die du, also ich glaube, das ist einfach die Not so ein bisschen, die dann sagt, okay, können wir mit diesem Kompromiss leben. Also anders kann ich es mir jetzt nicht erklären.
Aber kannst du nicht. Also niemand kann mit diesem Kompromiss leben. Es tut mir total leid, aber das ist unmöglich. Das kann nicht funktionieren, da zu wohnen. Es ist also einfach Stress pur. Es ist laut, du kannst die Fenster nie aufmachen. Jeder kann dir reingucken. Jeder Schüler kann dir von morgens an alles irgendwie reingucken in dein Schlafzimmer. Da ist gerade immer noch die nächsten 3 Jahre eine Baustelle von der Gesamtschule,
ja,
wo du direkt daneben wohnst. Das heißt, dein ganzes Gebäude wackelt. In der Schule wackelt alles quasi wegen diesem Bohrhammer.
Ja, ja.
Und dann denkst du, das ist meine Zukunft. Da investiere ich jetzt das Geld rein, anstatt irgendwie in irgendwelche komischen Neubaugebiete da in Kriegsdorf und Eschmar und whatever. Ich habe das Gefühl, da entstehen ja schon so ein bisschen Sachen, potenziell zumindest. Das finde ich irgendwie spannend. Aber natürlich eine naheliegende Erklärung wäre natürlich, ne, das Haus, das da vorher stand, das gehörte irgendwem, der hat gesagt, ich reiß ab und baue neu.
Ja.
Oder irgendwer hat es übernommen und baut jetzt quasi da neu. Aber irgendwie finde ich das spannend, wer Bock hat, da einzuziehen und zu wohnen. Und eben so eine neue Bauwohnung an der Schule ist wahrscheinlich auch noch mega teuer. Also können wir vorstellen, dass die auch noch nicht günstig ist, so dass man sagt, ja, aber die ist irgendwie in der Schule, aber ist halt ein Neubau, deswegen wird die wahrscheinlich teuer sein. Also fand ich interessant.
Ja, günstig wird es auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt, es ist einfach richtig krank. Ich habe letztens ein Grundstück gesehen, hier bei uns in der Nähe zum Verkauf. Und das war, wie groß war das denn? Ich glaube 800 Quadratmeter. Das ist vielleicht ein Ticken größer als das, also Standard-Reihenhaus durch Grundstück. Das sind, glaube ich, eher so 400 bis 600 Quadratmeter, je nachdem.
Ich habe null Gefühl dafür,
aber kann gut sein, ja. Punkt war, ich habe dann geguckt, okay, was kostet das denn? Und habe dann so Bodenrichtwerte einfach mal geschaut, hier in der Gegend. So. Und du zahlst einfach 600 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, in diesem Fall
sind 800 Quadratmeter, 6 mal 8 sind 40, sind 48, sind das 84.000 fürs Grundstück?
War noch mal ein bisschen mehr, also es war in dem Fall waren es 800 und was weiß ich, Quadratmeter, so ein paar gequetschte noch und das ist der
bis fucking Grundstück.
Yes. Also einfach nur ein Stück Fläche. So. Das meine ich halt, ne, das ist halt, es ist als Beispiel, ne, da ist halt, ja, du hast halt kaum Grundstücke noch frei. Also klar, es gibt welche, die sind halt frei, weil da steht nichts drauf, aber die gehören halt irgendwie, die sind halt nicht. Also und das heißt, ja, im Zweifel sagst du halt, okay, welche, also ziehe ich jetzt irgendwo nach außen, irgendwo raus, dass selbst Trostorf ist ja keine große Stadt, aber ziehe ich jetzt irgendwo aufs Land oder ziehe ich halt an die Schule und zahle vielleicht nur 300 Euro pro Quadratmeter. 200 Euro.
Possible, ja.
Das kann ich mir halt erklären, dass da vielleicht der Quadratmeterpreis ja halt günstiger ist, also deutlich günstiger ist als hier.
Also, ich habe wirklich wenig, also ich habe mich noch nie mit Grundstückspreisen so beschäftigt, aber ich habe mir jetzt immer gedacht, so, keine Ahnung, wenn das Haus 600.000 kostet, kostet das Grundstück 150.000. Das war so meine Vorstellung. Wenn ich jetzt morgen aufwache und denke, ich will ein Haus kaufen,
ja,
dann wäre meine Vorstellung gewesen, ich gehe zur Bank und sage, ich hätte gerne 800.000, 150.000 fürs Grundstück, ja, und 600.000 fürs Haus.
Ja.
Und dann sagen die, ja, dann zieh doch einfach in die Berge.
Ich glaube, das, also, was du halt manchmal hast, ist, du findest eher sogar ein Haus mit Grundstück, also Grundstück mit Haus, so, keine Ahnung, Baujahr 60er, 70er, 80er, irgendwo, irgendwo in Troisdorf stehen. Und dann kannst du, wenn du Glück hast, zahlst du dafür 500.000 oder so. Oder 600.000. Aber das ist halt bestimmt lange nicht mehr saniert worden. Das heißt, der Käufer muss halt dann noch Heizung neu machen und so weiter und so fort. Also einfach per Gesetz schon. Also das heißt, im Grunde genommen kannst du sagen, das Haus ist eigentlich wertlos, was da draufsteht. Also teilweise zahlst du sogar eigentlich mehr oder weniger nur den Grundstückspreis, wenn du nach der Logik, dass du sagst, ha, das ist ein Grundstück mit dem Haus, aber ich zahle weniger oder gleich viel wie einfach ein leeres Grundstück, dann merkst du halt so, dass das Haus an sich teilweise halt einfach wertlos ist, was da steht. Also marktwertmäßig einfach, kannst du einfach platt machen. Das kostet ja auch Geld, also im Grunde genommen.
Ja, ja, crazy. Weil, also ich habe jetzt von meinen Hausbaufreunden, wo es zwei von gibt. das fand ich nur spannend, weil die jetzt gesagt haben, dass du seit dem letzten Jahr, seit so einem Jahr ist wieder günstiger geworden. Also dass zumindest, also die Mieten sind ja, glaube ich, geblieben, relativ konstant sozusagen, aber dass zumindest die Häuserpreise gesunken sind nach dieser, naja, nicht nach der Blase, aber nachdem es quasi ziemlich gepiekt ist, irgendwie gefühlt vor 2-3 Jahren, ne?
Ja.
Und genauso in Siegburg und so haben die jetzt, ne, irgendwie wieder ein Haus gekauft. Und klar stecken die selber da auch Arbeit rein. Aber es war halt alles weit unter 1 Million. Und deswegen war in meiner Welt das immer so, ja, okay, Häuser kosten wieder so viel, wie ich mir das früher als Kind vorgestellt habe. So 600.000, 700.000 irgendwie. Wo man dachte, so, okay, das ist so das, was man bei der Bank halt braucht, das quasi zu kaufen und zu bauen. Deswegen finde ich diesen Grundstückpreis mit den 800.000 gerade völlig irre.
Das ist, ja, das ist ja nicht mal so, dass man sagt, das ist wie Innenstadtlage oder irgendwas Besonderes.
Ja, ja,
das ist
eben
halt hier irgendwie Kaff. So, also, das ist nicht. Also, ja. Und ja, das ist spannend, das ist halt, das ist das, was ich mich halt frage, ist, wenn du jetzt so einfach demografisch gesehen guckst, du hast halt eine relativ große, wie soll ich sagen, Masse an Menschen, die jetzt quasi noch in Häusern wohnt, aber die nächsten 10, 15 Jahren wahrscheinlich dann, also entweder nicht mehr alleine in einem Haus wohnen möchte, der Größe, oder halt sagt, ich brauche betreutes Wohnen, oder halt, vielleicht verstirbt irgendwann, was dann passiert halt, weil es ist einfach nicht so, dass man sagt, okay, da rückt halt genau die gleiche Masse nach, sondern es ist halt dann.
Ja, stimmt, das ist ja wirklich spannend, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass wir ja immer sagen, also man spricht ja immer über die Nachteile oder über das, vielleicht ist es auch ein Nachteil, müssen wir gleich mal kurz gucken, aber über die Nachteile sozusagen dieser Urnen oder dieser V-Form der Demografie sozusagen.
Ja, ja.
Aber im Prinzip löst sich ja das Wohnraumproblem eigentlich so ein bisschen dadurch automatisch gefühlt die nächsten Jahre, oder? Also negativ könnte man natürlich sagen, Häuser und Wohnraum verliert an Wert. Was natürlich blöd ist für die Generationen, die jetzt sagen, okay, das ist meine Altersvorsorge in irgendeiner Form und ich verkaufe das dann irgendwann und dann lebe ich davon in irgendeiner Form. Aber andererseits, wenn jetzt schon sozusagen die jetzige Generation mehr Rente zahlen muss, damit das irgendwie funktioniert oder keine Ahnung was, wenn sozusagen die darunter leiden, dass sie zu wenige sind in der Generation, ist ja das zumindest im Zweifel ein Vorteil irgendwann vielleicht, dass sie halt relativ günstigen Wohnraum kriegen, wenn sie wollen.
Ich glaube, das ist halt dann so sehr punktuell unterschiedlich. Also
ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich wirst du in den ganzen Ballungszentren wird sich ja gar nichts tun, weil einfach die Leute wegziehen. Also sag mal, du hast irgendein Dorf hier, irgendwo Loma, irgendwas Dorf. Also so ein Dorf von Loma, quasi Mini-Stadtteil. Und da wohnen jetzt irgendwie gerade, weiß ich, 500 Menschen. Und davon sind aber irgendwie 450 halt alt.
Alt.
So. Ziehen dann weg oder die gibt es dann irgendwann nicht mehr. So. Dann bricht ja auch so ein bisschen Infrastruktur zusammen und dann ist die Frage, die ziehen die anderen dann so ein bisschen da raus aus dem Dorf? Also hält sich dann überhaupt noch was auf dem Dorf oder ziehen die Leute dann eher wieder so ein bisschen mehr in Noma also das Zentrum von Noma? So Effekte musst du berücksichtigen. Das kann halt dazu führen, dass du dann sagst, vielleicht bleibt Trostdorf irgendwie relativ konstant oder steigt sogar weiterhin im Preis, weil die Leute sagen, jetzt ziehe ich halt dorthin. Während dann halt aber irgendwie ganz andere Immobilien in Loma, Dörfchen Loma, komplett halt wertlos verfallen letztendlich und dann einfach leer stehen. Diesen Effekt hast du halt in Tokio ganz krass. Also es gibt so YouTuber, die kaufen da teilweise halt aus Spaß.
Die Ghost Towns?
Es ist nicht mal Ghost, das ist so einfach so, oh, weiß ich, 20 Minuten vom Zentrum in Tokio steht einfach so irgendwo so ein Haus, was halt einfach leer steht. Weil es einfach 10 Millionen leerstehende Häuser gibt mittlerweile in Japan. Und die Leute sagen, ja gut, also ich kann mir jetzt aus Spaß ein Haus kaufen, aber was soll ich damit? Und vielleicht hast du eher so kleine Geisterstädte irgendwann, ohne dass es dann wiederum in anderen Gebieten halt dadurch so signifikant günstiger wird.
Ich bin mal gespannt, weil auch da wieder nur aus eigenem Erfahrungs- und Bekanntenkreis, ich habe schon das Gefühl, dass aus unserem, nicht Freundeskreis, aber sagen wir Bekanntenkreis und Menschen, die man so kennt, schon relativ viele wieder, also was heißt wieder, aber so in die Richtung ihrer alten Heimat so ein bisschen gezogen sind. Wahrscheinlich, weil jetzt gerade Leute anfangen, Kinder zu kriegen und so weiter und so fort und dann halt eben im Zweifel Wohnraum suchen, der bezahlbar ist und dann sagt man eben, okay, dann ziehe ich aufs Dorf zurück oder in irgendeiner Form, wobei ich jetzt eben Trostdorf nicht so zwingend als Dorf sehe, sondern auch Leute, die quasi dann sagen, ich gehe wieder nach Overath, da bin ich irgendwie groß geworden und dann gehe ich irgendwie da ein bisschen in die Richtung. Das beobachte ich schon so ein bisschen, was mir noch eher so ein bisschen widerstrebt. Also wie gesagt, Trostdorf finde ich jetzt irgendwie okay. Trostdorf finde ich jetzt nicht so dörflich in einer gewissen Form. Also bestimmte Punkte. Aber so ganz raus ins Nichts, auch wenn ich als Kind quasi da in Adorf und so, das könnte ich mir wirklich überhaupt gar nicht vorstellen. Und manche können das aber, glaube ich. Obwohl vielleicht so weit weg auch wieder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass solche Dörfer, diese 800 Einwohner-Dörfer auch einfach mitten in Hessen doch irgendwie dann vielleicht doch nicht überleben, außer sie reproduzieren sich irgendwie selbst, ne? Indem die Leute, die halt da groß wurden, auch sagen, ja, ich gehe hier nicht weg, ich bleib halt hier und wohne halt im gleichen Haus wie meine Eltern und bleib halt da. So.
Im Grunde genommen kannst du es halt auch lange aushalten. Ich meine, du brauchst ja an sich nicht so viel lokale Infrastruktur. Klar, es ist bequem, wenn es da irgendwie einen Bäcker gibt, wo du einfach deine Brötchen, oder klar, es ist cool, wenn du nicht irgendwie 20 Minuten zum nächsten Supermarkt fahren musst, aber gehen tut es halt schon in vielerlei Hinsicht. Ne? Und dann hast du halt einfach, dein Leben verändert sich in der Hinsicht, dass du dann einfach dann sagst, oh, ich brauche irgendwas, ich muss halt mindestens mal eine Viertelstunde im Auto irgendwo einplanen. Und im Zweifel werden diese Distanzen, je nachdem, wie du gelegen bist, halt einfach länger, weil vielleicht auch der Supermarkt, der im Nachbardorf war, dann auch schließt. Dann musst du halt ins Nachbarnachbardorf und dann hast du halt, aber dann musst du dich halt ein bisschen organisieren. Oder der DHL-Paketbote kommt halt nur alle 7 Tage statt täglich. So. Das sind dann so Sachen, wo es dann irgendwann mal eklig wird. Oder der Hausarzt ist halt nicht so nah. Also irgendwann merkst du halt so, oh, das ist irgendwie doch doof. Aber ich glaube, da geht auch eine relativ lange Zeit auch alles trotzdem ganz normal weiter, mehr oder weniger, mit halt ein paar kleinen Veränderungen.
Ich stelle mir das für Kids halt so ein bisschen doof vor irgendwie. Also klar, auf der einen Seite super cool auf dem Dorf und so, da kannst du halt einfach viel rumlaufen und ist alles irgendwie fein und so. Aber ich sag mal so, 15-Jährige, 16-Jährige, irgendwie noch so ein bisschen zu jung zum Rollerfahren oder so. Und dann hängst du irgendwie so ein bisschen da und dann frage ich mich immer so ein bisschen, das ist ja was, wo ich auch denke, wie wäre so mein Leben so weitergegangen, wenn ich damals weiter da gewohnt hätte, sozusagen in die Richtung. Man wäre auf jeden Fall deutlich anders in seiner Denke wahrscheinlich gewesen. Ja. So, weil du einfach andere Kontakte gehabt hättest und so weiter, andere Sachen gesehen hast und so weiter und so fort. Und ja, jetzt will man natürlich nicht sagen, das eine ist besser als das andere in irgendeiner Form. Man will es ja nicht so vergleichen. Aber ich habe das Gefühl, offener, also beziehungsweise mehr gesehen hast du im Zweifel schon, wenn du nicht die ganze Zeit, wenn du nicht da stirbst, wo du groß geworden bist. Also, und nicht mal weggegangen bist, sozusagen. Ja, ja. Ich glaube, dass das schon für so Individualentwicklung und so hier Identitätsbildung, um es mal so pädagogisch zu nennen, ist das, glaube ich, schon ein Faktor, wenn du halt einfach mal Bezugsgruppen wechselst und wenn du andere Perspektiven siehst und so beides mal gesehen hast. Also jetzt gar nicht, um zu sagen, das Gleiche würde ich auch sagen, hier über reine Stadtkids sozusagen, die nicht einmal irgendwie vielleicht dann mal eine Zeit lang irgendwo weiter draußen gelebt oder zumindest Bekannte oder Oma und Opa irgendwie haben, die dann diese Buchen suchen fahren und so dieses ganze Dörfliche nicht kennen. Ich glaube, dass es schon spannend ist, irgendwie beides so ein bisschen kennengelernt zu haben, auch so für Verständnis und Verständigung.
Ja, du willst halt auch nicht, sagen wir, du wohnst auf dem Dorf und dann gibt's halt weiß nicht, zwei Nachbarskinder und die findest du halt doof. So, ja, und dann. Ja. Also mit wem spielst du halt Nachmittag halt Fußball, da, wenn du da ein bisschen mehr Auswahl hast.
Mit
dann,
der Kuh.
Ja, also. Allein der, also ich glaube, deswegen hast du auch so Phänomene wie plötzlich dieses Haus da an der Schule, wo man, wo Leute vielleicht gesagt haben, ja gut, seien wir ehrlich, wir sind eh den ganzen Tag arbeiten, die Kinder sind in der Schule, komm abends dann ist halt ruhig. Fuck it. Der eine Tag, der offene Tür am Samstag ist halt doof, ja. Aber abgesehen davon ist okay.
Stark antizipiert, nächsten Samstag.
Wusste ich. Nee, und da, ja. Und dann sagst du auch, was ist wichtiger? Ja. Sollen unsere Kids hier mit den anderen spielen können? Oder wollen wir jetzt in Ruhe da irgendwie im Dorf XY wohnen?
Ich glaube, es war auch, also absolut plausibel. Ich glaube, es war eher so ein persönliches.
Ich würde es auch nicht machen.
Missachtung ist das völlig falsche Wort, ja. Ich glaube, es ist mir so ein. Ich bin heute Morgen langgegangen, dachte mir so:
Why?
Ich sehe dich beim Schminken in deinem Schlafzimmer. Das sieht jetzt gleich jeder, der hier kommt. Willst du in der Wohnung oder willst du Eigentum haben oder willst du da wo leben, wo klar ist, du kannst einfach zwischen 7 und 17 Uhr nicht deine Vorhänge hochmachen, weil einfach jeder reingucken kann, weil es halt so tief ist, dass du einfach so große Fenster hast, dass du einfach alles sehen kannst. Das würde mich selber halt wahnsinnig zerstören, wenn du dann schon irgendwie sagst, ich ziehe irgendwo hin, wo ich vielleicht fester einziehe, wie auch immer.
Ja.
Aber das ist ja vielleicht auch ein bisschen mein Spleen. Und das können andere vielleicht besser verkraften und sagen halt so, ja, ist mir doch völlig egal. Dann ist das ja cool.
Ja.
Dann freut mich das für die Menschen.
Ja, ich könnte es auch nicht. Ich fand es auch nicht so. Also, ja. Es gibt so Sachen, da, also für viele ist das ja so ein richtig krasser Wunsch auch, dann irgendwie ein Haus zu haben. Aber ich denke mal, bevor ich jetzt da wurde, dann wohne ich halt lieber dann wohne ich halt lieber zur Miete irgendwo, weil wenn mir immer die Frage stellen, was mache ich denn halt in 20, 30 Jahren damit, wenn ich es vielleicht dann nicht mehr brauche, und dann in dem Fall hätte ich mir gesagt, gut, findest du halt noch jemanden, der so kompromissbereit ist, wie ich vielleicht heute bin, und da wäre es für mich halt irgendwie kein cooles Investment mehr, sondern eher so eine, ja, so, also versenkte Altersvorsorge, also für nichts halt, ne? Also.
Ja, ich glaube, es gibt so ein Finanz-Reddit, wo die eigentlich die ganze Zeit nichts anderes schreiben als investiere alles in den MSCI World so ungefähr, also in so ein World ETF. Und da geht es ganz häufig um das, also ist die Aussage quasi immer, ein Haus ist quasi eine Lifestyle-Entscheidung, weil ja immer ein Haus so schön gerechnet wird und immer gesagt wird, so, ne, hey, das ist so als Investment sozusagen. Ja. Und da geht es aber ein bisschen darum, argumentier gar nicht groß mit deinem Investment, sondern sag einfach, du hast Bock auf ein Haus, und dann ist ja alles cool. Ja. Dann kannst du dir ja beides irgendwie zurechtrechnen und so weiter und so fort. Und das finde ich irgendwie relativ plausibel. Und ich merke es ja selber, dass es Szenarien gibt, wo ich sage, ja, da kann ich mir das auch cool vorstellen. Also wenn es bestimmte Aspekte erfüllt, kann ich mir das total gut vorstellen, so ab einem gewissen Alter so ein Haus im Zweifel zu haben. Aber dann ging es mir eben nicht, wird es mir nicht um das Haus gehen, sondern also als Invest oder keine Ahnung, sondern eher um, ich finde es dann vielleicht irgendwann ja mal cool, einen Garten zu haben. Ich finde es ja vielleicht irgendwann mal cool zu sagen, ich kann mir jetzt hier meine Wände einen Durchbruch machen und Dinge verändern, wenn ich da Bock drauf habe. So diese Sachen, da kann ich schon mit romantisieren und verstehe das schon in irgendeiner Form. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil ich noch nie Probleme mit Vermietern hatte. So, ich glaube, wenn du so ein bisschen gebrandmarkt bist und irgendwie so richtig beschissene Vermieter hast, die dir irgendwie unangekündigt auf einmal die Miete erhöhen oder Eigenbedarf anmelden und du musst irgendwie umziehen mit so einer kleinen Familie und so ungeplant, dann glaube ich, würde ich meine Meinung auch schnell ändern zu, ja, auf sowas habe ich gar keinen Bock mehr. Aber für mich fühlt sich Miete halt fast sicherer als ein Haus an, weil ich keine anderen Erlebnisse bis jetzt gehabt habe und habe das Gefühl, ja, hier geht mir halt nicht eine Heizung kaputt, die ich auf einmal reparieren muss, sondern da kümmert sich halt der Vermieter drum, also alles irgendwie egal. Und dafür bin ich dann eben bereit, im Zweifel dann auch jemand zu bezahlen, dem ich Miete gebe und nicht in mein eigenes Objekt zu investieren, sozusagen. Ja. Finde ich irgendwie fein.
Nee, also ich finde diese ganzen Finanz-Reddits total katastrophal, ehrlich gesagt. Aber bei der Aussage stimme ich zu.
Es ist schon witzig, um mal so ein bisschen Einblick zu finden. Also um mal zu sehen, was andere Menschen
denken. Ja, sei mal ehrlich, das sind die ganzen alten Sparkassen, Volksbanken-Mitarbeiter, die sich so ein bisschen rebellisch jetzt gegen den gegen die eigenen Arbeitgeber auflehnen und da so komische Weisheiten aus. Also egal. Jedenfalls, aber das mit der Lifestyle-Entscheidung, das ist auf der einen Seite, das stimme ich halt zu, das ist halt Es ist halt auf jeden Fall die Spekulation, dass du im Alter dann sagst, hey, ich mache daraus jetzt irgendwie Cash und so, ist halt, ja, du wirst da irgendwie Geld rausziehen, aber die Frage ist halt immer, wie viel am Ende und wie viel wird.
Und wann, ne? Brauchst du es und so, ne?
Und ich finde halt, oder ich finde, was halt so auch so ein bisschen die Generation meiner Eltern, so auch gerade viele halt so mit dem gleichen Hintergrund, so meine ganzen Onkels und so, die haben alle. Und Cousins und Tanten und die haben alle dieses Bild vor Augen mit, das ist so ein wichtiges Ding im Leben, das muss man irgendwie erreichen, das ist so ein bisschen die das ist eine Art Unabhängigkeitserklärung, so, wenn ich das geschafft habe, dann ist so, dann habe ich so
Declarations of Immobilien.
Ja, und teilweise halt, das habe ich halt auch gesehen, halt mit Ach und Krach, also sehr mit sehr engem Budget und mit sehr vielen Einbußen dann auch im restlichen Leben. Mhm. Und dann halt, um alle an den gleichen Punkt zu kommen, zu sagen, ja gut, jetzt haben wir halt sehr viel aufgeopfert, damit wir das haben. Und jetzt sind unsere Kinder ausgezogen und jetzt sitzen wir hier. Und es kann auch super geil sein, was halt, also ne, kann auch super cool sein, aber es ist halt so eine sehr einseitige Wette. So. Und wäre es halt so, dass man sagt, oh, Häuser sind so weiß nicht, erschwinglich, dass man das so mitnimmt, ohne dass man so groß einpustet hat, finde ich es halt voll okay, finde ich es voll cool auch, das Lifestyle-Ding, aber halt mit dieser, weiß nicht, so auf Kante genäht, dass man sagt, okay, wenn wir da und da super viel sparen, dann kriegen wir es irgendwie gewuppt, das ist dann sowas, wo ich sage, wäre jetzt nicht meins, also bräuchte ich jetzt nicht,
ja. Ich hab das bei Eltern im Freundeskreis auch schon mitbekommen, dass, die dann todtraurig waren, dass sie quasi kein Haus vererben. Also das ist ja auch dann so, wo man merkt, das sind einfach Werte, die mitgegeben wurden. So nach dem Motto, ist doch klar, wenn ich irgendwann mal gehe, vererbe ich meinen Kindern ein Haus und ich vererbe meinen Kindern was. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich nichts wert oder dann bin ich ein schlechtes Elternteil, weil ich muss ja irgendwas mitgeben. Ja. So, ich arbeite ja für die oder whatever. So, ne? Und dann denkt man ganz, also wenn man dann mit den Kindern von denen spricht, also die ich halt kenne und nicht die Eltern, die kenne ich nicht, aber die Kinder kenne ich, dann sagen die so, ist mir doch scheißegal. Ja. Guck einfach, dass du im Alter irgendwie über die Runden kommst und investier in dich und guck, dass du ein gutes altes Leben sozusagen führst und scheiß mal auf mein Erbe in irgendeiner Form, aber was da so unbewusst wahrscheinlich für Zwänge und so für Sätze eben mitgegeben sind aus bestimmten Generationen, das finde ich auch immer ganz spannend, weil ich mich da zwischendurch frage, ob wir, ich spreche mal für uns so ein bisschen, ob wir dann irgendwie im Zweifel so super egoistisch groß werden, also ob das so eine, ob das richtige Wort dafür wäre, zu sagen, naja, ich denke, also klar, noch existieren keine Kinder, deswegen denke ich nicht über ein Erbe nach, aber ich hätte dieses Bedürfnis, diesen Zwang, würde ich 0,0 spüren. So, du willst natürlich deinen Kindern versuchen, Dinge zu ermöglichen und du willst natürlich, dass sie irgendwie, wenn sie studieren wollen, studieren gehen können und du willst ihnen irgendwie finanziell helfen können, wenn es nötig ist, absolut. Aber wenn meine Kinder den Wert von mir daran messen würden, ob ich denen mein Haus vererbe oder so, würde ich auch denken, ja, cool. Das ist das, was ich euch wert bin. Ja, gut, dann können wir es auch
lassen. Ja, das Schlimme ist, das tun sie ja nicht mal. Das ist halt nur diese Einbildung, die
Eltern. Ja, genau. Aber angenommen, sie wären so. Ja, genau. Ja.
Ich kann das total nachvollziehen, dass man irgendwie so den Wunsch hat und sagt, hey, so, ich habe irgendwie quasi generationsübergreifend vorgesorgt. Ne? Das ist so auch für schlechte Zeiten und so weiter. Es ist halt einfach auch da, ne? Es bringt dir ja nichts in der Interaktion, also im Leben selbst, also während du noch da bist, quasi sämtliche Opfer zu bringen, dass vielleicht auch die Kinder immer sagen, ey, das ist voll, ihr habt voll das scheiß Leben, so, ihr macht halt gar nichts, so, ihr seid halt ne? Dieses Haus ist so omnipräsent in eurer Wahrnehmung und nur, da, also das, der Trade-off ist es dann halt, glaube ich, einfach nicht wert und und wie gesagt, was also das ist halt auch so ein bisschen wie dein Vitamin-D-Test. Ja, jetzt gerade kann das Haus total viel wert sein und super cool sein, aber nächste Woche vielleicht auch nicht. Und dann, also, das ist halt so, nichts ist, also in der Hinsicht ist halt nichts so auf ewig von Bestand und, also, außer halt, weiß ich, Bitcoin vielleicht oder so.
Ja. Das, ja, finde ich sehr schön, weil wir gerade die ganze Zeit bei Trusthoff sind. Ich habe noch einen meiner großen 3 Themenkomplexe quasi vergessen. In den können wir jetzt ganz gut einleiten, weil ich heute die Lokalzeit im WDR gesehen habe.
Alter.
Willkommen bei meinem 60-jährigen Ich. Nein. Also es wurde mir gezeigt als Video.
Aber warum gibt es, also wer guckt das denn? Habt ihr eine Einschaltquote?
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es also, nicht. Ich weiß
ist das,
nicht.
Also guck mal, jetzt mal unscheiß, ne? Wenn gibt es da mehr als 10 Zuschauer?
Also ich weiß nicht.
Okay, also okay, ich kann ja auch verstehen, so, man guckt Tagesschau, das war's, ne? So, da ist so Weltgeschehen zusammengefasst. Okay, cool. Aber Lokalzeit Troisdorf. Selbst die Troisdorf
ist. Ne, es ist nicht Lokalzeit.
Ja, aber Lokalzeit
ist halt Lokalzeit irgendwie Rhein-Sieg-Kreis oder so wahrscheinlich dann.
Aber interessiere ne, genau, ich mich ja. für Moch? Also, will ich wissen, was gerade in Rheinbach geht? So, also, weißt du, wer guckt sich das denn an? Das, also, es geht ja immer um so übelst lokale.
Du als guter Bergheimer?
Junge. Ich identifiziere mich ja gar nicht als Bergheimer.
Sondern als Bonner.
Jetzt Müllekofner, ich finde das näher. Nein, aber weiß nicht mehr, das ist, aber egal, erzähl, sorry.
Nee, ich verstehe total, worauf, also. Genau, ich verstehe, absolut, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Aber ich wollte eher über den Inhalt sprechen. Und zwar war der Bürgermeister, Herr Dr., nicht Dr., Alexander Bieber, von der CDU. Und ich fand es ganz spannend, weil es wurde mir von Kollegen quasi gezeigt. Es ging so ein bisschen darum, es gibt quasi so einen kleinen Skandal gerade in der Troisdorfer Politik. Jetzt
wird's spannend.
Und ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant, genau. Ich
hab doch mal wieder in die Lokalzeit geguckt, lieber.
Ja, siehst du, jetzt ist halt gut. Weil irgendwie war vor 2 Wochen oder letzte Woche war irgendwie das große Gänseessen der CDU. Mhm. Und da hat der Bürgermeister quasi eine Rede gehalten. Und diese Rede war, also der Presse nach und das, was die Auszüge, die ich auch daraus gelesen habe, die ist nämlich veröffentlicht, die kann man einsehen und so weiter, ist es quasi, also da sind halt diese klassischen, man sieht quasi die Politik, die wir gerade auf Landesebene und
Weltebene sehen. Skandalrede von Bürgermeister Bieber.
Exakt. Sieht man quasi auf Kommunalebene. Oh. Und das ist nämlich ganz spannend.
Trumpismus ist die Scheiße.
Okay, exakt, lass knacken. Exakt. Und das finde ich nämlich spannend. Weil ich wieder gemerkt habe, wie ich so ein bisschen die Schnauze voll habe, könnte man sagen, von
jetzt
diesen
spicy, jetzt bin ich
gespannt. Von diesen Kampfbegriffen, um es auch direkt so zu benennen, also von diesem, dass wenn du dir jetzt irgendeinen politischen Diskurs anguckst oder irgendwas anguckst aus der Politik gerade, wir sind wieder bei dem Punkt, dass ich sage, dass die Jugend dann quasi jetzt gerade nur noch sieht, wie Leute immer nur sagen, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Die also ne, in seiner Rede sagte konkret, die Regierung der SPD und Grünen sind eine Gefahr für die Demokratie und so weiter und so fort. Es ist auf einmal immer alles eine Gefahr für die Demokratie. Die Welt geht unter, sobald irgendeine Partei gewählt wird und so. Und das finde ich irgendwie, es gibt quasi keine Steigerung mehr, weil alle sich quasi so auf diesen Hyperbeln festgefahren haben und alle sind nur noch, weil sie wissen, sie kriegen die Klicks und die Aufmerksamkeit jetzt nur noch, und das wird jetzt in dieser, da jetzt wieder bestätigt, so, ne, weil dadurch ist es in den Schlagzeilen, dadurch ist es in der Lokalzeit, also was auch immer die Lokalzeit für einen Wert hat, ne, aber dadurch bekommt es zumindest eine Bühne. Wenn er jetzt einfach nur gesagt hätte, ja, die Politik ist in Ordnung gerade, dann hätte natürlich keiner Mensch darüber gesprochen. So, jetzt reden die Leute drüber. Und das ist ja wieder dieses, ne, ist any publicity good publicity, gerade im politischen Sinne? Ja, man weiß es nicht so richtig, aber ich finde es einfach. Ja, Erschrecken ist zu groß, aber ich find's nervig. Ich find's einfach nervig, dass du nur noch hörst, so, die Welt geht unter, wenn X passiert. SPD und Grüne sind die Gefahr für die Demokratie und so weiter und so fort. Und dann, also das Spannende finde ich.
Aber gab's ein Argument dafür nämlich, denn, oder war es einfach nur einfach so eine Floskel?
Ja, also er hat danach, also genau, das Ding ist nämlich, danach haben sich die ganzen Politiker in Troisdorf quasi geäußert von Grünen, SPD, mit denen die ja gerade zusammenarbeiten, weil das musste ich auch erstmal lernen. Bei Kommunalpolitik hast du ja gar nicht so eine Fraktionsbildung sozusagen großartig, also eine Koalitionsbildung, sorry, sondern du hast ja quasi dann, keine Ahnung, deine CDU mit 30% oder so, und die müssen dann halt für ihre ganzen Sachen müssen die halt immer eine Mehrheit finden und arbeiten die halt mit allen Parteien sozusagen zusammen. So, und dann haben SPD und Grüne halt gesagt so, ja, finden wir schon irgendwie ein bisschen weird, dass er jetzt irgendwie so Worte wählt und verstehen wir nicht so ganz und finden wir ehrlicherweise auch ein bisschen dreist, weil wir arbeiten ja zusammen und der braucht uns ja auch und das ist irgendwie komisch und so. Und daraufhin wurde er angefragt, ob er sich quasi dafür entschuldigen würde oder ob er das irgendwie bereut in irgendeiner Form. Und dann hat die CDU halt gesagt, oder so ist es in der Lokalzeit quasi berichtet, so, keiner von der CDU wollte sich äußern, Außer er. Und er hat sich dann, also was ja auch Sinn macht, warum soll er sich nicht äußern, wenn das seine Worte sind. Ja. Und dann war halt in Lokalzeit und hat im Interview quasi so gesagt, also so zwei, drei Punkte irgendwie zusammengefasst. Eine Sache war, das Ende von dem Interview war quasi so, ja, würden Sie sich denn jetzt dafür entschuldigen? Ja, nö, sehe ich keinen Grund für, würde ich mich nicht entschuldigen. Würden Sie die Rede denn nochmal genauso halten? Ja, nee, so würde ich sie jetzt nicht nochmal genau halten. Mhm. Und dann ist man so, ja, okay, aber dann erklär doch was und warum. Mhm. Und das ist mir halt so aufgefallen, zuzüglich zu diesem, wir haben quasi immer Kampfbegriffe und ne, Stichwort FDP-Papier, D-Day, offener Schlagabtausch, bla bla bla. Wir sind quasi nur noch in diesen Szenarien sozusagen. Ne, also auch, um auch das zu nennen, so genauso bei der AfD ja auch immer. Ne, da wird ja auch immer der Untergang vom Alm quasi sofort benannt und beim BSW jetzt auch. SPD und BSW koalieren in irgendeinem Bundesland. Oh mein Gott, die Welt geht unter. So. Das kann man natürlich alles kritisieren. Ich möchte gar nicht sagen, man muss jetzt alles abnicken, sondern es geht mir darum, um die Art der Kritisierung, der Kritik, sorry. Und das Phänomen, das danach nämlich auftritt, was Bieber eben gezeigt hat und was man, finde ich, auch gerade bei der FDP so ein bisschen beobachten kann, ist dieses, warum stellt man sich denn danach nicht einfach hin und sagt, wenn das so war, also wenn es nicht so geplant gewesen ist, warum sagt man danach nicht, ja, es ist einfach ein bisschen eskaliert. So, es war nicht das Ziel mit meiner Rede, meine Buddies sozusagen in der Politik von SPD und Grünen jetzt irgendwie zu treffen, weil Bieber sagt quasi, er wollte die Landespolitik quasi, hat er gemeint. Mhm. Und er hat sich nur auf die bezogen und hat dann irgendwie auch Scholz als schlimmsten Demokraten und keine Ahnung was irgendwie so dahingestellt. Und wundert sich dann, wenn er es aber nicht nennt, also wenn er nicht sagt, es geht mir um die Landespolitik, vielleicht auch taktisch, so, dass die Kommunalpolitiker sich quasi aufregen. So. Und danach nicht hinzugehen zu sagen, ah, das war nicht meine Intention. Ich wollte die Landespolitik benennen. Ich entschuldige mich natürlich bei meinen Kommunalpolitikern, weil das war nicht das, was ich erzeugen wollte. Aber mein Gefühl ist, das sagt keiner mehr heute oder das sagen die alle nicht, weil das dann irgendwie für so eine Art merkwürdige Schwäche ausgelegt wird. So, der steht nicht zu dem, was er sagt oder keine Ahnung, was wovor die Leute Angst haben. Warum stellt sich dann Lindner hin und sagt, ich habe davon nichts gewusst und die anderen, die jetzt da gerade sitzen und sagen, ja, ich habe davon quasi nichts gewusst. Ich werde, keine Ahnung, also dass man immer so Sätze wiederholt, anstatt sich einfach hinzustellen zu sagen, da ist große Scheiße passiert. Das hätte so nicht passieren dürfen. Das ist einfach scheiße. Da sind jetzt zwei gegangen. Das schadet unserer Partei mega. Wir müssen das jetzt irgendwie aufarbeiten und ich bin auch Teil dieses Problems und muss gucken, wie wir das irgendwie lösen können. So. Aber es wird dann immer gefloskelt nach außen. Und ich frage mich dann wirklich, legen die Wählerinnen und Wähler das einem wirklich aus Schwäche nachher aus, wenn man sich da hinstellen würde und sagen würde, ja, irgendwie das Ergebnis, also ich habe das in dem Moment, habe ich das auch so gemeint, wenn ich das gesagt habe? Ich sehe aber an der Reaktion darauf, dass das nicht mein Ziel war. Und daraufhin möchte ich einlenken. Daraufhin möchte ich Dinge korrigieren, weil die Reaktion ist nicht die, die ich erzeugen wollte. Und dann schließt sich bei mir immer der Kreis und ich denke mir, naja, oder ist es halt eben genau die Reaktion, die ihr erzeugen wollt? Und der Hauptsache ist es halt dann Buzz kreieren. Und ist es dann eben das, okay, Hauptsache die Leute reden über uns und Hauptsache wir sind im Gespräch. Und dann denke ich mir, ja toll, das ist ja cool. Wenn das jetzt auf kommunalpolitischer Ebene genauso ist, dass man so denkt, ja, selbst die verlieren wir jetzt sozusagen an den krassen Populismus, an Hauptsache ich Player irgendwas raus und was danach passiert, ist eh egal. Das war so mein kleiner Kommunalpolitik-Rant.
Ich habe eine Sache kann ich mir erklären, die andere Sache kann ich mir nicht erklären. Ich habe letztens darüber nachgedacht, so warum, also das, was du meinst, ist ja Populismus auf allen Ebenen, warum ist das so? Und die eine Erklärung, die ich relativ, also die für mich relativ schlüssig war, war zu sagen, okay, einzige Chance, wie man irgendwie relevant sein kann als Journalist, der institutionell irgendwo tätig ist, bei irgendeiner Zeitung, ist, du musst clickbaiten. Also, du hast gar kaum noch Chancen, wenn du nicht irgendwie sehr stark, das ist ja auch immer mittlerweile das Phänomen, dass halt Meinungen halt verbreiteter geschrieben werden, als halt nur Berichterstattung. das strukturelle Zerfall von größeren Instituten halt. Also das, was die Welt mal war, ist sie heute nicht mehr. Das, was der Spiegel mal war, ist sie heute nicht mehr. Das ist für mich noch nach.
Aber das siehst du ja doch bei Online-Medien genauso, oder? Also bei so nicht offiziellen Medien, also bei YouTube und so ist ja Clickbait.
Ja, genau.
Genauso,
genau.
Oder? Weil das klingt jetzt so, als
wäre nein, aber, den. Aber
okay,
da
aber
ist,
du meinst zu flächendeckend.
Genau, aber da ist es so, wie soll ich sagen, bei YouTube und Co. bist du vielleicht als Individuum unterwegs und da hast du halt, wie soll ich sagen, hast du halt wahrscheinlich, die einen haben eine Strategie, die anderen nicht, aber du hast halt, im Zweifel kannst du was anderes machen. So, also es ist so dein Zeitgig oder vielleicht auch nicht, aber wenn du halt Angestellter bist bei einer Zeitung, ist du bist ja bei irgendeinem Verlag, so, dann hast du halt jetzt gerade, also es geht dir halt besonders gut und das heißt ja seit 2010 ungefähr hast du halt so einen Switch von Werbebudgets und halt die ganzen Werbebudgets rennen weg aus Print und Co. und gehen halt in Online-Medien. Da kann ich es halt nachvollziehen, weshalb man da vielleicht auch extremer in der Darstellung ist und halt einfach zu gucken, hey, was steht im Artikel, was steht in der Headline und so weiter. Ich frage mich, oder was mir aber nicht beantworten kann, ist, warum hast du halt diesen Need auf der politischen Ebene? Hm. Und manchmal, und das ist so die einzige Erklärung, die ich für mich habe, ist, warum, egal wie du es nimmst, ob es jetzt Bieber ist oder Lindner oder Scholz oder wer auch immer, warum ist da, also warum ist jetzt gerade so auch im aktuellen Wahlkampfmodus so dieses Gebäsche und dieses einfach nur krasse Aussagen überall, warum ist das so der Standard mittlerweile? Also, oder war es schon immer so, keine Ahnung. Und da fällt mir nicht so besonders viel zu ein. Also ich kann es mir nicht so gut erklären, weil so wie du dann auch sagst, ich Ähnliches verspüre, wir gucken uns dann denken sich so, ey Leute, wen soll das beeindrucken? Also lässt euch halt alle kollektiv halt nur schlechter dastehen. Und alle machen es, also im Grunde genommen verlieren alle an Ansehen durch dieses Verhalten. Und da also frage ich mich, ist das so eine Art Herdending, so nach dem Motto, wenn wir alles Gleiche machen, dann sind wir alle auf derselben Baseline. Kann sich niemand so einen Vorteil erspielen. Aber so richtig so eine gute Erklärung dafür habe ich irgendwie nicht gefunden, dass ich mir erklären kann, wieso ist es denn so, wie man heute neumodisch sagen würde, wieso ist es so gottloses Verhalten? Wie seid ihr so läppsch? Also, aber anders kann man es ja nicht beschreiben. Aber irgendwie ist es so ein Kollektivdenken. Also, wird es halt auch kein Gegenbeispiel. Und dann frage ich mich,
kein relevantes.
Ja, kein relevantes.
Also keins
ist. Und, ne? Und dann ist halt interessant, hängt das vielleicht mit zusammen? Also ist vielleicht einfach, würde ich sagen, also gäbe es jetzt, also weiß ich, gäbe es quasi so eine Art Abflussventil, wo quasi das ganze, wie soll ich sagen, nicht aufgeheizte, sondern das eher rational nüchtere hingehen würde, gäbe, wenn es da was gäbe, würde es das rüberwandern und sind wir gerade in so einem Status quo zwischen, naja gut, das halt traditionelle Medien haben halt eben gerade, die müssen halt Bass generieren, um zu überleben und ist einfach da diese, wie soll ich sagen, sind wir in so einer, insbesondere in Deutschland, in so einem Generationskonflikt, dass man sagt, naja, die Jungen, die sind zwar auf TikTok und Co., aber auch nicht so relevant. Demografie ist halt eher, wir müssen halt den dicken Bauch bespielen und der ist halt gerade eben in der Generation 45 bis 80 und was weiß ich was. Und da ist halt eben noch, wenn du die Einschaltquoten zu ARD und so anguckst, die sind halt immer noch relativ hoch in der Generation. Und ist es vielleicht einfach quasi ein bisschen der Überlebenskampf der, wie soll ich sagen, der Form von Medien, gepaart mit eben der Relevanz, wo willst du gesehen werden, damit du Wählerstimmen bekommst, der halt zu diesem Verhalten führt. Das hast du ja auch ganz häufig in so, also das ist immer so diese Kritik, die ich da sehe. Und das ist halt in beide Richtungen halt absurd. Da hast du so einen Vergleich zwischen, wie hat jetzt diese eine Moderatorin beim ARD halt den Habeck interviewt versus Lindner. Sondern reißen sich die Leute ja, das reißt sich das Maul. Da war sie zu nett, da war sie zu gemein und bla. Und du kannst es in alle Richtungen drehen und es ergibt alles keinen Sinn. Und ist es vielleicht einfach so ist es vielleicht dieses Zusammenkommen zwischen, wir müssen jetzt auf jeden Fall ganz viel Stimmung generieren, weil das uns Klicks und Aufmerksamkeit bringt, versus, wo findet denn der Diskurs statt? Naja, er findet halt eben noch nicht im Podcast XY statt, er findet ja nicht auf Social Media statt, so vielleicht dass es in den USA gesehen hat, wobei es da halt auch dreckig war. Also ist auch keine richtig gute Erklärung.
Das wollte ich gerade sagen.
Deswegen fehlt mir so ein bisschen das Verständnis dafür, wieso man diesen Modus einschlägt, kollektiv.
Deswegen, also ich finde so zwei Gedanken dazu. Ich finde, auf der einen Seite haben wir ja gerade eben, finde ich ja zumindest in Deutschland, glaube ich, ganz interessant, da haben wir jetzt mal drüber gesprochen, dass ja hier eben Podcasts und so eben noch nicht so das größte Meinungsmedium irgendwie sozusagen sind, ne? Und das merkt man, finde ich, auch gerade so ein bisschen an dieser Zeitreportage, ne, die jetzt besprochen wird und so, dass es immer so mal eine Spiegel-TV-Recherche gibt. Mhm. Also man hat schon das Gefühl, es gibt so diese alten Medien, die einigermaßen seriös eben noch um ihr Überleben im Zweifel ja kämpfen und ja auch dafür gewertschätzt werden. Also selbst die jungen Leute, so wenn du jetzt die ganzen Reactions anguckst und YouTube und so weiter und so fort, die zitieren ja alle die Zeit, die zitieren alle den Spiegel und so weiter und so fort. Das heißt, da sind wir noch an dem Punkt, dass diese Medien zumindest, auch wenn sie vielleicht nicht von der Jugend auf ihrem Handy geklickt werden und so, was denen im Zweifel dadurch eben nicht hilft, aber zumindest als Quelle sie eben noch relativ seriös angesehen werden und diese Recherchen dann eben auch belohnt werden, was ich ja eigentlich ein schönes Zeichen finde, weil es ja hingeht Richtung, okay, was sollen solche Medien machen? Die sollen im Zweifel kritisch recherchieren und veröffentlichen und nicht einfach nur den nächsten Meinungsartikel von XY quasi posten. Und das andere Argument wäre eben so ein bisschen, naja, das in den ganzen Podcasts und Interviewformaten, da hast du das ja fast noch mehr. Da hast du ja noch, also würde ich jetzt sagen, noch offenkundiger und dadurch vielleicht auch weniger zu kritisieren, diesen Meinungsaspekt mit drin. Also es gibt ja gerade, wird ja irgendwie Joe Rogan, irgendwie wurde jetzt ja kritisiert dafür, dass er irgendwie jetzt nach Mar-a-Lago da irgendwie so einen Home-Podcast mit Trump machen will, wenn ich das richtig gelesen habe. Er aber irgendwie für Kamala Harris gesagt hat, er fährt nicht zu ihr, sondern sie muss zu ihm kommen. Bei Trump fährt er jetzt hin. Genauso Zelensky hat irgendwie gesagt, yo, ich komme gerne mal in deine Joe Rogan Experience. Und er hat gesagt, ja, nee, so ungefähr. Also das ist das, was gerade so ein bisschen zumindest, was ich mitbekomme. Und das ist ja auch vollkommen fein, weil er eben kein öffentlich-rechtliches Medium ist sozusagen. Ne? Das ist halt eben dann sein privater Podcast und er kann damit mal machen, was er will. Das ist ja vollkommen fein. Aber ich finde, so muss man dann eben im Zweifel diese Podcasts auch sehen, so sehr sich Menschen dann eben als, was ja gerade so ein bisschen trendy auch ist, als Zentrist sozusagen positionieren und sagen, ja, ich bin irgendwie in der Mitte, muss man sich dann eben auch die Kritik gefallen lassen, naja, aber durch die Auswahl der Gäste ist es schon irgendwie nicht so. Und das ist ja auch fein, aber bei Podcasts finde ich das eben verzeihbar und deswegen würde ich sagen, bieten dann im Zweifel gerade noch, zumindest in Deutschland, wie ich das mitbekomme, die Medien, also diese, also jetzt gerade, die jetzt gerade eben auch im Thema sind, schon ja noch einen okayen Gegenpol, finde ich, dass du sagen kannst, auf der einen Seite kann ich mich lang informieren, ne, diese 3-4-Stunden-Podcast, kann die Interviews hören, kann mir ein Bild von den Menschen machen. Und auf der anderen Seite kriege ich die vermeintlich relativ nüchternen Recherchen, die das Aufdecken von, ja, okay, der kann mir jetzt viel erzählen und kann mich an seinem Finger wickeln, aber gleichzeitig kann ich auch aufdecken, naja, du kannst nicht als Lindner dich hinstellen und sagen, ich habe davon alles nichts, ich bin so enttäuscht von Scholz, dass er so eine vorbereitete Rede hatte. Wie konnte er nur so eine Rede vorbereitet haben? Das ist ja mega mies. Und dann eine Woche später kommt raus, naja, er hatte die gleiche Rede vorbereitet. Scholz kam ihm quasi nur zuvor. So, dann denkt man, ja gut, aber dafür sind ja diese Recherchen eben gut, weil im Interview würde ich ihm das dann abkaufen, dann ist er charismatisch, dann ist er charmant und ich glaube ihm sozusagen. Und wer überprüft das dann für mich? Die Podcaster machen das ja in der Regel nicht, sondern die wollen ja ein echtes Gespräch sozusagen mit den Leuten so ein bisschen führen.
Die Frage ist halt,
deswegen finde ich diese Verzeihung.
Die Frage ist halt, worauf es ankommt, ne? Und dass die Kritik am Anfang, die teile ich, ist halt, was bringt uns das, wenn wir uns die ganze Zeit darüber aufregen, wer was jetzt gemacht hat und wer jetzt wie. Weißt du, diese ist ja ein schönes Beispiel, ne? Mit dem Untergang der Ampel. Wer ist jetzt schuld? Die Schuldfrage. Ist das relevant? Also ist das der relevante Punkt? Also eher die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und für mich ist halt das quasi zu dominant in der gesamten Darstellung jetzt gerade. Ne? Also oft die Schuldfrage und so weiter. Wer hat jetzt was gemacht? Und wer ist jetzt heimtückisch? Und wer ist jetzt nett? Und wer ist jetzt irgendwie, wem kann man noch vertrauen und so weiter? Und das ist für mich so ähnlich wie das, was du mit dem Bürgermeister von Trostorf beschrieben hast. Da stellt sich jemand hin und sagt, ja, die Demokratie endet jetzt, weil die sind schuld. Ne? Und das ist halt für mich das so beides so Ausprägung von so einem von einer Diskussionsebene, die halt, ja, kann man machen. Aber das ist in beiden Fällen, sage ich halt, okay, Leute, ihr entfernt euch gerade vom Wesentlichen, kann eine Schuldfrage stellen, aber ist das nicht ablenkt von eigentlich den wichtigen Themen? Wäre für mich, also geht so ein bisschen in die Richtung von, ja, ich weiß, Populismus ist nicht der richtige Begriff, aber halt Ich weiß gar nicht, was der richtige.
Ja, du willst mir einen Fokus wünschen, sozusagen.
Ja, also, es geht halt für mich dieselbe Kerbe wie die Kritik, zu sagen, warum muss denn alles immer so aufgeheizt, warum muss man sich dann so auf der Ebene die Köpfe, also warum musst du so gottlos dann da reden? So.
Ja, aber findest du, also das wäre, also wenn man jetzt sagt, das ist, also wenn man jetzt sagt, man deckt halt quasi Lügen sozusagen auf, würde ich ja sagen, ist, also würde ich jetzt sagen, ist schon was anderes als zu sagen, ne, also klar ist es einen auch ein Anheizen, weil ich könnte natürlich auch sagen, naja gut, ich habe jetzt die Ergebnisse sozusagen, aber es juckt ja gerade nicht, wir sollten uns über das Wesentliche konzentrieren, verstehe ich. Aber ich kann irgendwie auch verstehen, wenn man dann sagt, okay, wenn man die ganze Zeit jetzt 4 Jahre sozusagen auf die Fresse gekriegt hat, dass man dann auf einmal sagen kann, naja, und jetzt haben wir halt, jetzt haben die Leute zumindest Erklärungen, so von auf der, die der FDP sozusagen folgen, haben Erklärungen, die sie vielleicht von der FDP glauben, die von der SPD und Grüne haben auf Seiten der SPD im Zweifel Erklärungen, die sie im Zweifel glauben. Und so bekommen die Leute, also der Mehrwert, den ich daran sehe, ist, dass sie zumindest durch diese Erklärung wieder ein bisschen mehr Vertrauen finden in, also in ihr Gefühl, weil man ja die ganze Zeit dachte, hey, warum funktioniert da nichts? Warum passiert da irgendwie nichts? Und das war ja schon irgendwie so ein Bedürfnis von den Menschen, das zu wissen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass es gar nicht so verkehrt ist, vor der nächsten Wahl dieses Vertrauen vielleicht so ein bisschen herzustellen, wenn es das tut. Also man könnte nicht auch sagen, das zerstört das Vertrauen jetzt einfach nur noch mehr. Aber ich glaube, je mehr das jetzt quasi erklärt wird, desto mehr gehen die Leute vielleicht in den nächsten Wahlkampf und sagen, ja, okay, das ist halt an einzelnen Personen gescheitert sozusagen und nicht, weil das politische System einfach nicht mehr funktioniert, weil die Grünen scheiße sind, die SPD scheiße sind und die FDP unwählbar sind, sondern nee, das war halt im Zweifel nachher irgendein komisches Machtgehabe und Kämpfe von irgendwie Einzelpersonen. Aber wir können weiterhin gucken, wie wir die demokratischen Parteien irgendwie wählen. Und dadurch haben wir nicht dieses, ah, oh, wer jetzt die FDP wählt, ist demokratiefeindlich, wer die SPD wählt, ist demokratiefeindlich, bla bla bla. Wenn das Ergebnis ist. Also für mich ist es das so ein bisschen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute das anders interpretieren und sagen, ja, seht ihr, ich habe doch immer gewusst, die machen in ihren Kämmerchen alles, was sie wollen und ich verliere jetzt völlig mein Vertrauen. So.
Das finde ich halt so interessant, weil das wäre, also es ist in meiner Wahrnehmung gar nicht irgendwie eine interessante Perspektive gewesen. Also wem vertraue ich jetzt mehr oder weniger aufgrund von offensichtlichen also für mich, ich habe es angeschaut und dachte, okay, das sind halt Leute zusammengekommen, die halt unterschiedliche Ideologien haben, politisch gesehen, und die kommen sich nicht einig. So. Und jetzt hat man es so lange versucht, bis an den Punkt kommt, okay, jetzt geht's halt nicht mehr weiter oder hat das Ding platzen lassen. So. Und jetzt ist halt so ein Schlammschlacht, so wer ist schuld, dass die Ehe gescheitert ist. Und deswegen ist für mich der Teil gar nie interessant gewesen im Sinne der wem vertraue ich jetzt mehr oder weniger, sondern eher, okay, man kommt sich einfach, also es gibt ja Themen, da kommt man einfach nicht zusammen. So, das ist Teil von Demokratie ist, dass man Kompromisse schließt, aber auch manchmal sagt, es gibt keinen Kompromiss in bestimmten Situationen. Man muss teilweise Prioritäten setzen, man muss auch teilweise einfach nicht sagen, ja, passt schon irgendwie. Und das ist jetzt einmal passiert und ist also für mich war für mich nie ein Zeichen von, oh, die Demokratie ist gescheitert, sondern ein, oh, ja, dann muss man halt die Gewichtung neu verteilen und das mit einer Neuwahl. Deswegen war das für mich nie ein Vertrauensthema, zu keinem Zeitpunkt.
Aber das wird es doch, indem man dann sagt, zum Beispiel, indem die FDP sagt, naja, oder Lindner sagt, er bleibt quasi FDP-Chef sozusagen. Und wenn jetzt durch die quasi Recherchen aufgedeckt wird, naja gut, es gab da quasi Treffen, die die letzten 5 Monate quasi zeigen, dass er oder dass die FDP sozusagen den Ausstieg aus einer Ampel irgendwie geplant hat, wo sie sich aber immer hingestellt haben und gesagt haben, nee, das ist nicht unser Ziel, das haben wir nie gemacht. Und jetzt nachher kommt raus, naja, aber wir haben so ein Papier, das veröffentlichen wir jetzt sogar. Wir haben es nicht D-Day genannt, aber jetzt ist ein D-Day-Papier auf der offiziellen FDP-Homepage. 2 Leute gehen, irgendwie einer davon Lindners engster Vertrauter. Und Lindner sagt, er hat davon nie was gewusst, nie auf den Ebenen. Also ich finde, das ist schon ein Vertrauensthema sozusagen, weil die Leute ja schon in irgendeiner Form erfahren sollen und müssen, das ist, finde ich, die Aufgabe von Medien zu zeigen, naja, da ist halt jetzt jemand gewesen oder eine Partei gewesen, die zumindest sich intern auch widerspricht und die sich irgendwie nicht einig ist und die im Worst Case, wie der Stand gerade sieht, ist irgendwie dieses Platzen der Ampel irgendwie schon relativ lange geplant haben und darauf hingearbeitet haben in irgendeiner Form. Und ich als Wähler will schon wissen, wähle ich da eine Partei, die im Zweifel, also ich verstehe deinen Punkt mit, ne, wenn Ideologien sich unterscheiden und da kann man sich irgendwie einigen, ist fein, dann kommuniziert das auch irgendwie so. Und Aber diese ganzen Dinge, die jetzt quasi rauskommen, wo ich nicht abstreiten will, dass das nicht bei SPD und Grünen in Zweifel ähnliche Szenarien gegeben haben kann, sozusagen, aber die haben wir halt nicht vor uns liegen, finde ich, ist es schon relevant, darüber zu sprechen, weil Wählerinnen und Wähler quasi entscheiden müssen und können, naja, ist das für mich eine Partei, die ich quasi, wo ich das unterstützen kann, oder müssen für mich als Wählerinnen und Wähler, weil ich die FDP-Werte vielleicht cool finde, jetzt diese Leute, die da irgendwie beteiligt waren, weil die sich irgendwie weird verhalten haben, eben gehen müssen und ich dann weiter wieder die Partei wählen kann, weil die Werte finde ich weiterhin fein, aber die Leute finde ich scheiße, wenn die so eine Aktion planen. Das finde ich schon interessant, so zumindest als Wähler.
Ja, es gibt auch bestimmt ganz viele Menschen, die das auch interessant finden, für die das ein entscheidendes Kriterium ist, zu sagen, so wähle ich letztendlich meine, so treffe ich meine Wahl.
Aber wenn du sagst, das hat nichts mit Vertrauen zu tun, aber hat das nicht
für mich ist die ganze Sache,
wenn jemand lügt, macht das Vertrauen für dich dann nicht?
Nein, in der Hinsicht nicht, weil das nicht meine Baseline-Erwartungshaltung wäre. Also, dass Menschen in einem, also, ich erwarte nicht, dass nicht gelogen wird.
Auch nicht im Nachhinein, also auch nicht, wenn Leute auffliegen, weil das gerade dann Anfangsstatement quasi
gerade
so.
Dann nicht. Also es wäre, also ich, okay. Ich glaube,
ja, das verstehe ich.
Ich glaube, also ich habe nicht Erwartungshaltung, ich glaube, das wäre naiv, das zu glauben. Ich glaube, dass, für mich ist das auch nicht kriegsentscheidend in der Hinsicht tatsächlich.
Aber das ist ja mein Anfangspunkt mit, warum stellen die Leute sich nicht einfach hin und sagen, ja, war halt gottlos, müssen wir jetzt halt irgendwie aufarbeiten, müssen wir ändern, das war halt irgendwie scheiße, das und das ist unser, so und so wollen wir das quasi jetzt in den Griff kriegen. Sondern die Leute stellen sich und sagen, nein, nein, das war nicht so. An dem nächsten Tag, ah ja, das war so, aber das andere war nicht so. Und so, das finde ich in der Form schon entscheidend.
Da wird taktiert, da wird strategisch geguckt, okay, was ist der Best Outcome für uns? Und dann wird halt irgendwie pro Interview, je nachdem, sich entsprechend vorbereitet und dann Dinge gesagt, die, wo man selber hofft, dass das bestmögliche Ergebnis im Nachhinein bringt. Ja. Mhm. Aber das erwarte ich.
Das wundert mich, dass das scheinbar dass die Lösung ist. Also mich wundert es, dass die Leute erwarten, daraus das Beste, diese Taktik zweifle ich einfach an.
Ich auch.
Also ich frage mich, warum es die Taktik ist. Die glauben, dass das gewinnt.
Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Das ist das, was meine Grundkritik an dem ganzen Konstrukt war. Ist halt, ich glaube nicht, dass das, ich glaube, das ist weder authentisch, noch, glaube ich, nützt es. Und doch wird es gemacht. Und das verstehe ich einfach nicht, wieso das geglaubt wird, dass das der way to go ist. Ich glaube.
Aber dann verliere ich doch mein Vertrauen in die politische Kompetenz von denen. Also dann sage ich doch, ich vertraue nicht mehr da rein, dass die mit meiner Stimme sozusagen gut umgehen können, wenn sie sich so verhalten, wenn sie Mist bauen oder wenn irgendwas rauskommt, wenn sie dann so taktieren, verlieren sie mein Vertrauen als Wähler. Nicht im Sinne von, oh nein, die waren nicht immer ehrlich, sondern wie gehe ich dann damit um, wenn das quasi rauskommt und wie verhalte ich mich dann? Und das, finde ich, ist für mich schon relevant, ein Vertrauensfragen sozusagen. Also,
ja, aber ich unterstelle allen das Gleiche in der Hinsicht. Ich glaube nicht, dass...
Aber den einen weißt du es ja, bei den anderen nicht.
Aber
ist das nicht unfair? Also ist es nicht unfair zu sagen, ich unterstelle das einfach allen?
Ich glaube, du wirst halt. Warum? Also, jetzt machst du Folgendes, gehst hin und sagst, bei dem einen weiß man, bei dem anderen weiß man es nicht.
Mhm. Wenn ich jemanden mit Spicken erwische, kann ich ja auch nicht sagen, ja, du bist jetzt aufgeflogen, aber die anderen spicken ja auch alle. Also ist es egal.
Nein, aber die Frage ist halt, glaubst du deswegen haben die anderen nicht gespickt? Oder ist es, was ist deine Grunderwartungshaltung? Glaubst du, dass niemand spickt, außer die jetzt erwischt wurden? Oder glaubst du, dass alle spicken und man hat nur einen erwischt? Und ich glaube, dass alle spicken und man hat nur einen erwischt. Deswegen ändert das für mich.
Ich glaube auch, dass viele spicken. Naja, aber ich muss ja trotzdem in der Situation damit umgehen. Ich muss ja trotzdem, also trotzdem ist es für mich ja relevant, dass ich mit dem, der quasi erwischt wurde, mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Damit muss ich ja irgendwie arbeiten, das muss ich ja irgendwie für mich aufnehmen und kann nicht sagen, naja, die anderen machen es ja auch alle, also ignoriere ich das jetzt einfach.
Wenn es für dich das entscheidende Kriterium ist bei der Wahl. Also wenn es für dich,
nicht das entscheidende, ein Kriterium.
Ja, und eine Variante kann ja sein zu sagen, oh, ich glaube, dass alle specken, deswegen ist für mich dieser eine Vorfall irrelevant in meiner Gesamtentscheidung. Und das ist das, was ich in dem Fall sehe, ist halt, ja, ist passiert, glaube ich, dass die anderen es auch tun, vermutlich auch, ist es für mich in der Grundgesamtheit aller Faktoren relevant, da ist die Antwort für mich, nö, ist sie nicht. Es werden andere Dinge relevanter. Und deswegen, und ich glaube tatsächlich, dass es in vielerlei Hinsicht gar nicht so, wie soll ich sagen, also aus meiner Sicht wäre es halt spannender, jetzt über Themen zu reden, die nicht die Schuldfrage beantworten, so nach dem Motto, wer hat denn Schuld an dem Zerfall der Ampel, sondern eher die Frage zu beantworten, okay, wie geht's jetzt weiter, ne? Was sind die Pläne für die Zukunft? Mhm. Und dieser ganze Tanz um, okay, wer ist jetzt schuld, wer hat wann gelogen, wo gab's welche Dokumente, ist die Art von Berichterstattung und Kommunikation, wo ich für mich persönlich sage, ja, ist unterhaltsam, aber mehr auch nicht.
Hm. Ja, ich verstehe das nur teilweise, weil ich, also trotzdem Leute noch im Boot sind sozusagen. Also weil für mich hat das quasi eine Relevanz, weil ich ja die Leute nachher wähle und ich wähle dann quasi eine FDP mit Vorstand Lindner. Ich wähle eine Grünen mit Vorstand Habeck sozusagen. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, es gibt noch keine Wahlprogramme so richtig. Es gibt quasi, also ne, und selbst da haben wir festgestellt, letzte Wahl, die Leute wählen nach den Wahlprogrammen und am Ende kommt was ganz anderes raus, weil die Leute irgendwie entscheidend sind, wer da miteinander entweder Kompromisse finden kann oder nicht, wer mit wem koaliert. Deswegen frage ich mich dann, was ist dann das Relevante sozusagen? Wenn das irrelevant ist, was ist dann relevant?
Parteiprogramme.
Für die Wahlentscheidung sozusagen. Einzig. Ja, aber die sind ja nicht da. Also die gibt es ja gar nicht.
Aber
also,
das heißt, du kannst musst ja auch noch nicht entschieden haben. Also ist ja noch ein bisschen Zeit.
Nee, genau. Also es muss ja jetzt auch nicht entschieden werden, aber dadurch verstehe ich, dass man, also ich finde es dann nicht deswegen jetzt gerade keine Zeitverschwendung zu gucken, okay, die Aufgabe ist jetzt quasi aufzuarbeiten, was ist schiefgegangen, damit man daraus dann quasi ziehen kann, was muss die nächste Regierung quasi besser hinbekommen, damit sowas nicht wieder passiert, weil ja sehr viele unzufrieden 100%, waren.
100%, aber das ist eine sehr, sozusagen, auf das zerbrechend fokussierte Perspektive. Also die Ampel ist zerbrochen, jetzt stellen wir die Frage, oh Gott, das ist schlimm. Und das ist erstmal eine Grundprämisse, die man stellen muss. Ist es überhaupt schlimm? Ist es vielleicht was Gutes? Hätte es nicht vielleicht schon vor einem Jahr oder vor 3 Jahren passiert, hätten die vielleicht gar nicht erst zusammenkommen können? Und all diese Fragen haben aus meiner Sicht erstmal gar nichts damit zu tun mit, wer ist jetzt schuld an diesem Vorfall am Ende? Sondern was waren die Entscheidungen auf dem Weg dorthin, die hätten vielleicht getroffen werden müssen, die nicht getroffen wurden? Und was waren vielleicht Entscheidungen, die getroffen wurden, die hätte man nicht treffen sollen? Und
aber das passiert doch, oder? Also das habe ich schon das Gefühl, dass das eigentlich auch
gearbeitet wurde.
Die SPD hat die ganze Zeit auf die Fresse gekriegt und jetzt sind halt die anderen mal dran, oder? Also es wird einfach aufgearbeitet. Also
ja, aber die Aufarbeitung hat quasi ne? für mich im Geschehen stattgefunden, als Entscheidungen getroffen wurden zum, weiß ich, Gesetz XY. Und als das in der Tagesschau publik gemacht wurde, war für mich in dem Zeitpunkt relevant, okay, finde ich gut oder finde ich schlecht. Und so kannst du die Sequenz der letzten Jahre durchspielen und immer sagen, an dem Tag, wo Folgendes verkündigt wurde, fand ich das gut oder schlecht, dass es am Ende jetzt zu keinem Kompromiss gekommen ist und deswegen diese Koalition zerbrochen ist die Summe all dieser Events und am Ende des Tages nichts in der Hinsicht Neues für mich, als dass ich sage, oh, ich bin jetzt so enttäuscht von Scholz oder von Lindner oder von Habeck, dass die da nicht zusammenkommen. Sonst ist es eher ein, ja, ach, wieso wurde es denn so lange gespielt und was waren die Taktiken dahinter? Jetzt kann man halt, weiß ich, vielleicht politikstrategische Analysen draus fahren und sagen, ja, war das jetzt klug, das jetzt so zu spielen? Hätte man die jetzt vielleicht anders, hätte man das vielleicht nicht so hart gespielt? Und so weiter. Aber das sind für mich alles keine richtungsweisenden Informationen, sondern eher ein, okay, das ist eher so ein bisschen, fast schon wie so ein bisschen die bunte Lesen, so nach dem Motto, wer hat mit wem irgendwas gemacht. So ein bisschen, also es ist eher Entertainment-Charakter, hat aber nichts mit strukturellen Entscheidungen zu tun, wie was machen wir mit der Rente, was machen wir mit Energiepolitik und so weiter. Mhm. Und dahin würde ich gerne eher eine Diskussion haben, dass man sich hinsetzt und sagt, hey, lass mal 3 Stunden darüber reden, was wäre denn ein cooler Plan, wie man, weiß ich, Energie in den Griff bekommt oder XYZ. Mhm. Und für mich sind die Charaktere halt, ich kann einen Punkt nachvollziehen, dass man sagt, hey, will ich denn, wenn ich denn die überhaupt die Chance darauf haben, dass vielleicht ein Merz mit einem Lindner eine Koalition bildet, in der Hinsicht, und man traut dem Lindner das aber nicht zu, weil der ja hier ein Arschloch war die letzten Jahre. Ja, aber die Gegenfrage ist halt, was ist wichtiger, das ist eine individuelle Sache, ist es wichtiger zu sagen, da ist eine Partei, die sagt, ich bin pro Energiepolitik XYZ, ja, nein. Und finde ich das Kriterium wichtiger als die Person, die das am Ende vertritt. Und für mich ist halt ganz klar, die Person, die dort im Rampenlicht steht, ist für mich ziemlich sekundär. Für mich ist wichtiger, passen die Ideologien oder passt das politische Leitbild, also das Wahlprogramm, in mein Verständnis von der Welt. Und finde ich das gut oder schlecht?
Aber was ist da mit dem Punkt, dass du ja in den Parteien verschiedene Vertreterinnen oder Vertreter für verschiedene Sichtweisen quasi hast? Das heißt, du wirst nachher ein Parteiprogramm haben, wo bestimmte Dinge drin stehen und du weißt nicht, wie der jetzt dann sozusagen das nachher ausführt, das ausführende Organ, diese Parteiprogramme quasi umsetzt. Deswegen finde ich es irgendwie relevant, quasi jetzt schon zu wissen, wenn ich jetzt, also weil, woher kriegen wir unsere Informationen? In der Regel aus Interviews, also jetzt gerade, ne? Also klar, Parteiprogramme eben auch, aber da würde ich auch sagen, die kann man auch nicht eins zu eins auf die Realität klar übersetzen, dass man sagt, das, was da drin steht, passiert ja später. Klar, du siehst die ideologische Richtung so ein bisschen, ne? Aber im Prinzip hören wir ja, keine Ahnung, die Filtrate aus Lanz, wir sehen dieses Interview aus der Zeit, wir sehen den Podcast mit XY und daraus bilden wir dann so ein bisschen irgendwie unsere Wahlentscheidung, dass wir nachher sehen, okay, blabiblub. Und für mich ist es schon entscheidend, ob ich glaube, ob ich der Person, die da gerade spricht, quasi glaube. Und wie gesagt, nicht, weil ich denke, dass kein anderer Mensch in der Politik irgendwie lügt oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, so eine Art Glaubwürdigkeit ist für einen Politiker schon eine total wichtige Eigenschaft, weiß nicht, ob es eine Eigenschaft ist, aber eine Zuschreibung sozusagen, dass man sagt, dem glaube ich, wenn er mir das sagt. Weil im Prinzip, also jetzt allein aus politiktaktischer Sicht, wird doch jetzt wahrscheinlich in den nächsten, bis zur Wahl, wenn Lindner sich irgendwo hinsetzt und ein Interview gibt, werden doch die Leute sich da drauf werfen und sagen, naja, aber der hat ja schon gelogen und keine Ahnung, so wie sie bei Scholz sagen, wenn der sich jetzt hinstellt, was ja passiert, dass er wieder Kanzler werden will, wenn Leute sagen, ja, hä, du hast doch jetzt schon 3 Jahre gemacht, du hast es doch verkackt. Also, wieso stellst du dich jetzt wieder hin und sagst, du kannst das jetzt, also wieso soll ich dir jetzt glauben, dass du es jetzt machst, nur weil Lindner nicht mehr da ist? Ich glaube nicht, sozusagen. Und das finde ich halt spannend, dass sie diese, bei diesen Charakteren sozusagen festhalten und ich als jemand, der potenziell, also der als nächstes Jahr quasi wählt, jetzt das als Auswahl hat, dass man sagt, okay, da ist irgendwie ein Merz, dem ich entweder zuhören muss und glauben muss, da ist jetzt ein Scholz, dem ich das glauben muss, ein Lindner, den ich glauben muss, oder ein Habeck, den ich glauben muss. Und die drei waren schon in der Regierung, das heißt, alles, was die sagen, kann ich immer sagen, ja, aber ihr habt doch jetzt irgendwie 3 Jahre eine Chance, das zu machen, warum sollt ihr das jetzt hinkriegen? I don't know. So, besonders weil man ja davon ausgehen muss, dass die, also angenommen Grüne und SPD, werden irgendwie wieder relativ hohe Stimmen bekommen, relativ sozusagen, müssen sie ja wahrscheinlich mit der CDU koalieren. Das heißt, sie haben quasi wieder jemanden im Boot, der eher nicht auf ihrer Seite sozusagen ist. Andersrum genauso. Genauso werden die FDP mit Grünen und CDU koaliert und so. Das heißt, in allen Koalitionsszenarien wird im Zweifel einer dabei sitzen, dass es so ähnlich wird wie das jetzt letztes Jahr. Und dadurch finde ich es schon irgendwie relevant, das quasi aufzuarbeiten und zu gucken, naja, wie kam es zu diesem Problem, damit eben auch die Politikerinnen und Politiker quasi checken, durch Meinungsumfragen, durch keine Ahnung was. Naja, auf sowas haben die Leute keinen Bock. Also bei aller Profilstärke und bei allem cooles Eier zeigen und sagen, wir sind uns treu geblieben. Naja, sowas wie die letzten 3 Jahre haben die Leute nicht so mega Bock drauf. Und das ist für mich so ein bisschen der Mehrwert aus diesen Aufarbeitungen. Nicht, weil man dann nachher sagen kann, ey, du bist schuld und keine Ahnung was, sondern damit wieder so ein bisschen Vertrauen gewonnen wird in das, was ich jetzt das nächste halbe Jahr quasi hören werde. Punkt. So, ja. Deswegen finde ich es persönlich quasi relevant, so ein bisschen.
Ja, bei mir ist es so, ich hab festgestellt, die, egal ob es jetzt Talkshow XYZ ist oder Zusammenfassung irgendwas, das macht es in der Regel nur schwieriger für mich, eine Entscheidung zu treffen. Also ich persönlich gewinne dadurch nicht so viel Mehrwert.
Komplexer.
Nee, es ist komplexer, aber nicht im Sinne von, oh, es ist so viel Information, sondern es ist eher, man spricht über Bereiche oder auf der Ebene, wo ich sage, ja, ist gerade nicht relevant. Also, und ich schaue eher gerade, ich versuche gerade für mich ein Mapping hier zu kriegen von, okay, es gibt so ein paar strukturelle Themen, die sind wichtig anzugehen. Und wie kriege ich es hin? Wo glaube ich am ehesten, dass die Themen vorangebracht werden? So sage ich, okay, Rente ist jetzt wichtig, Rente muss reformiert werden. Ne? Also, wo sage ich, also dann habe ich für mich ein Weltbild und sage, die Rente muss in die Richtung gespielt werden, nicht in die Richtung oder wie auch immer, ohne jetzt irgendwie konkret zu werden. Aber dann sage ich, okay, wo glaube ich denn, dass das Thema am ehesten in die richtige Richtung wenigstens geschubst wird? Oder wenn es andersrum auch oft ist, wo glaube ich, dass ein Thema vielleicht am besten nicht weitergebracht wird? Beispielsweise, dass man sagt, okay, da ist vielleicht ein bestimmtes Themenblock und der soll angegangen werden. Dass man sagt, okay, in dem Bereich will ich aber nicht, dass es angegangen wird. Und wie kann man das verhindern? Beispielsweise, jetzt die AfD sagt, wir wollen aus der EU austreten. Und sagt, ja, bitte nicht. So, und wie kann man das blockieren? Und am Ende, was in meinem Kopf passiert ist, ich versuche halt zu gucken, Also für mich so 2, 3 Top-Themen, die ich aber wichtig finde. Und wo, glaube ich, wird es am ehesten in die Richtung gehen, wo ich es mir wünsche. Und ich glaube tatsächlich.
Aber wodurch wird dein Glauben dann beeinflusst? Bitte? Also wenn ich noch kurz fragen darf. Also wodurch wird der Glauben dann sozusagen beeinflusst? Weil du musst ja irgendwie diesen Glauben bilden in irgendeiner Form. Wodurch dann?
Durch die Überlappung von Konstellationen, die basierend auf Parteiprogrammen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Prognose mache, wer, glaube ich, wird zusammenkommen. Ne? Du kannst sagen, die drei Parteien, die werden wahrscheinlich. Da wird, also irgendwann kann man es ja absehen. So. Und dann denke ich, okay, wähle ich jetzt die eine Partei und riskiere damit, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass die Energiepolitik in die Richtung geht, oder wähle ich quasi eine andere Partei, wo ich eine andere Koalition sehe. Und da hast du ja so ein paar Szenarien, die denkbar sind, zwischen, hast du irgendwie schwarz-gelb vielleicht als Koalition oder hast du vielleicht eher schwarz-grün-rot vielleicht wieder oder eher schwarz-rot. Und so gucke ich halt, okay, wofür stehen die jeweiligen Parteien und wie betrifft das meine Themen, die für mich halt relevant sind. Und wie kann ich halt gucken, dass ich halt das kleinste Übel mir zusammenstecke, weil ich halt dann doch glaube, dass es so vielleicht auch der nächsten Wahlkonstellation geschuldet. Ich glaube halt nicht, dass du eine Konstellation hast, wo es nicht kompromissbedingt sein wird. Und deswegen erwarte ich einen ziemlich gleichen Verlauf wie die letzten Jahre, ist, dass man zusammenkommt, weil man zusammenkommen muss und dass da wieder so eine Schlammschlacht läuft für eine gewisse Zeit. Und
das ist meine Hoffnung, dass man das daraus lernt, dass das jetzt nicht geklappt hat, dass man irgendwie anders gehen will. Weil keiner hat ja Bock, in die Regierung zu gehen und zu sagen, wir werden genauso scheitern wie die davor. Und das müssten die doch genauso wissen wie wir, oder? Wir
sind jetzt nicht schlauer. Ich glaube, es hat sich strukturell aber nichts verändert, was das ermöglicht. Also ich habe die Hoffnung nicht. Das ist, ich glaube, es wird halt, und deswegen glaube ich, es wird halt einfach eine Art, das ist Version 2
Wiederholung
davon. Nur halt mit einem anderen Flavor. Flavor. Deswegen versuche ich da gar nicht, mich so emotional auch einziehen zu lassen, von wegen, wer ist jetzt schuld? Weil ich denke, gut, die Frage werden wir in ein paar Jahren wieder stellen. Und ich hoffe halt einfach nur, dass
die
richtigen Themen halt entweder ticken wenigstens angegangen werden oder halt eben ein paar Themen einfach nicht kaputt gemacht werden auf dem Weg dorthin. Und das ist so meine Erwartungshaltung, die vielleicht auch dann erklärt, warum ich sage, es ist jetzt auch egal.
Weil dann ehrlicherweise klingt das für mich ein bisschen so, als wäre es dann ja generell so ein bisschen egal. Weil wenn man sagt, ne, es wird so eine Art 2 einfach nur, also quasi eine zweite Runde davon, wie es jetzt quasi kam, dass es einfach sich quasi ein bisschen verloren wird in gottlosem Verhalten so ein bisschen, dann ist ja wirklich die Wahlentscheidung, also würde ich jetzt sagen, relativ entspannt, weil so viel Wirkmacht hat sie dann im Zweifel ja nachher nicht, wenn man sagt, okay, es wird wahrscheinlich eh nicht so richtig bei rumkommen. Ich kann halt hoffen, dass wenn ich die Stimme an die Stelle setze, dass dann möglichst wenig kaputt geht. Dann kann man, glaube ich, also würde ich jetzt sagen, dann kann man ja relativ, also weil die Wahlprogramme, sag ich mal, von SPD und CDU und so, die werden wahrscheinlich relativ harmlos und gemäßigt, also so wie immer halt irgendwie sein, so, ne? Dann wirst du da Rente bestimmt irgendwo drin finden. Und dann ist es ja relativ schnell geklärt, sobald das Wahlprogramm raus ist, oder? Dann ist einfach eine Rente-Check und Energie-Check.
Das ist halt das Spannende, halt ist halt jetzt die Frage ist halt, und das deswegen finde ich die Parteiprogramme auch so spannend oder halt auch die Wahlversprechen so spannend, weil inwiefern hat sich denn bei der einen oder anderen Partei jetzt quasi durch eben genau die Schwierigkeit, Kompromisse zu finden, inwiefern wird da neu quasi sich positioniert, ne? Also was sagt jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ein SPD zum Atomausstieg nächstes Mal? Ist es wahrscheinlich, dass da eine 180-Grad-Wendung kommt? Vermutlich nicht. Aber gleichzeitig ist die Frage, ja gut, aber was wäre denn die eigene Erwartungshaltung? Machen wir jetzt einfach so weiter wie bisher und ändern das nicht großartig? Dann ist das auch ein relativ starkes Signal. Und ich glaube, für mich ist das stärkste Signal, ist, inwiefern kann man sich denn der neuen Realität oder der Interpretation, die man für sich als Partei zieht, dann auch neu positionieren und inwiefern ist man da flexibel oder auch irgendwie oder inwiefern ist man halt sehr dogmatisch und ideologisch unterwegs, was auch eine starke Eigenschaft sein kann und das ist halt das dann themenspezifisch und das ist auf den Punkt gebracht. Für mich wird das eine relativ einfache Sache. Ich gucke mir dann 3, 4 Parteiprogramme an, setze da 3, 4 Häkchen und damit ist das Thema für mich durch. Und das fühlt sich sehr entspannt
an. Ich bin mal gespannt, ob das sich so ändern wird. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, weil, also, ich bin auf 2 Punkte gespannt. Einmal, was du nachher sagen wirst, was sich so geändert hat. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Parteiprogramme immer so, oder oft, so ideologisch auch geschrieben sind, dass man da wenig Kompromisse drin erkennen wird, sozusagen, sondern dass es halt sehr häufig so ist, naja, wir sind halt die SPD, die Leute, die SPD wählen, die wollen dieses SPD-Wahlprogramm. Wie das nachher ausgelegt wird von unserem Kandidaten, das können wir ja immer noch mal schauen in den Debatten sozusagen. Also deswegen, ich bin mal gespannt, ob man diese Kompromisse oder das, was du jetzt gerade gesagt hast, ob man das in dem Parteiprogramm sehen wird oder ob es nicht im Nachhinein dann doch wieder, naja, also sozusagen diese ideologisierten Parteiprogramme sind. Und da muss man nachher doch sich darauf verlassen, was wird bei diesen Kanzlerduellen dann gesagt, wenn dann da drin steht, naja, aber sie haben in ihrem Parteiprogramm geschrieben, Ausstieg vielleicht, und dann stellt sich der Kandidat dahin und sagt, naja, mit mir wird es diesen Atomausstieg nicht geben. Oder mit mir wird es den geben. So. Und dann ist es dieses vielleicht ist dann irgendwie relativ klar beantwortet durch ihn. Deswegen, ich frage mich, ob man das so losgelöst sozusagen dann sehen kann, ob es so unkompliziert ist oder ob es nicht nachher doch nochmal kompliziert wird, weil man merkt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten sozusagen Dingen aus dem Parteiprogramm widersprechen, beziehungsweise sie sehr in den Vordergrund rücken, dass man dann denkt, ah fuck, das Programm habe ich so gelesen, dass das der Fokus ist. Aber irgendwie sagt jetzt alles, wer in die Richtung, was soll ich jetzt glauben? Soll ich jetzt nach Parteiprogramm wählen oder das, was du jetzt sagst? Weil ich will ja irgendwie auch dich und wie interpretierst du das?
Ja,
das
vor allem die Schwierigkeit kommt noch dazu, dass du halt so eine Art antizipieren musst, was würde denn eine potenzielle Koalition aus dem Thema machen? Ist das ein Thema, was quasi was auf dem Verhandlungstisch liegt oder ist das ein Dogmathema? Und deswegen, deswegen komme ich, wenn du das mit einkalkulierst, ist es dann doch quasi eher Meta, eine Meta-Wahl, so, dass er sagst, komm, die Richtung, also es ist sehr richtungsweisend im Sinne von, nicht, dass es was ändert, sondern eher so, also auf einer ganz philosophischen Ebene, wo bin ich denn da wenigstens weit von entfernt, so. Weil du auch da sagst, wenn zum Beispiel die einen sagen, ja gut, für uns ist Atomausstieg so ein Vielleicht-Thema und die anderen sagen, ist für uns No-Go und die kommen dann zusammen, dann werden die das traden. So. Und deswegen, deswegen ist meine Erwartungshaltung nicht, dass auf einmal jetzt so ein großer Lerneffekt aus dieser ganzen Nummer kommt, im Sinne von, oh, was haben wir denn jetzt als in einer Dreierkonstellation falsch gemacht, was wir nächstes Mal besser machen, sondern ich glaube, der Lerneffekt ist eher, oh shit, mit wem gehen wir denn in Bett? Also mit wem gehen wir denn zusammen?
Ja, ich bin so gespannt, was wir sagen werden in einem halben Jahr, weil ich glaube, dass du jetzt halt so den harten Fokus auf Parteiprogramm quasi hast und bei mir ja genau das Gegenteil eher so der Fall ist, dass ich sage, für mich kommt es total darauf an, wie die Leute das Parteiprogramm quasi verkaufen, wer verkauft es wie. Und ich glaube, wir haben beide irgendwie sinnvolle Argumente irgendwie so ein bisschen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann nachher quasi, wie es sich entscheidet. Also wahrscheinlich wird es natürlich wie immer ein Kompromiss, irgendwie eine Mischung aus beiden, bla bla bla. Aber ich bin mal gespannt, wie wir nachher strugglen werden, so in einem halben Jahr, weil wir dann irgendwie merken, ah, der ist irgendwie, sagt es so, komisch, im Parteiprogramm steht aber das, wie klar ist das jetzt so benannt? Ah, hilft mir das, ich brauche eine Interpretation des Parteiprogramms, wer macht das für mich?
Und so. Spannend ist halt, wenn man es noch komplexer machen will, ist, was ist deine Erwartungshaltung für die Realität, die einfach passieren wird in den nächsten 12 Monaten, in gewisser Hinsicht, ne? Und auch da kann quasi nochmal wie so eine Art unbekannter Einflussfaktor sein, der plötzlich Realitäten schafft. Beispiel wäre jetzt, wenn eine Partei sagt, ja, wir wollen den Krieg, wollen jetzt, weiß ich, die einen sagen, wir wollen jetzt Waffen liefern, die anderen sagen, wir wollen den Krieg beenden. So.
All in.
Und was, wenn vor der Wahl noch der Krieg endet? So, weißt du halt nicht. Ja. Aber dann ist der Punkt auf einmal so, oder halt, das weißt du halt im Vorfeld nicht, aber da kannst du ja auch eine Prognose für abgeben und sagen, was glaube ich denn, ne, wann, wie wird sich das entwickeln? Oder wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die einen sagen, ja, soll das Heizungsgesetz reverten oder nicht? Die anderen sagen, nee, wir wollen jetzt weiterspielen. Mhm. Aber wenn wir quasi aus der wirtschaftlichen Ebene gar nicht an den Punkt kommen, wo das überhaupt noch relevant ist, diese Frage zu stellen, weil klar merkt, okay, Arbeitslosenquote liegt bei 10%, ja gut, wer soll das, also ist jetzt auch egal. So, je nachdem, was du halt für eine Erwartungshaltung hast, an eben, wie wird die Wirtschaft verlaufen, wie werden vielleicht Kriegssituationen weitergespielt, das macht es so individuell, glaube ich. Und daher, deswegen habe ich für mich halt gesagt, es gibt so ein paar Themen, wo ich sage, wichtig, aber das ist meine Erwartungshaltung an die Welt, deswegen ranke ich das auf Platz 17 und deswegen ist mir das quasi egal. Automatisch. Bei anderen Themen ist es halt genau andersrum, dass ich sage, okay, das ist so akut, ich kann über vieles hinwegsehen, außer das. und ein paar rote Linien gibt, so, wie gesagt, Europa-Austritt ist halt komplett bescheuert, so, aber und da kannst du halt ganz klare Linien ziehen. Und für mich sind diese Linien teilweise so klar, dass ich einfach nur noch aus vielleicht zwei Parteien wähle. Und das ist doch egal. Ja. Und ihr werdet in der Koalition bilden.
Ja, ja, nicht. Aber das ist. Und ich glaube, für mich sind dann eben genau diese rote Linien eben auf persönlicher Ebene auch vorhanden. So dieses, wenn ich mich jetzt hinstelle, also wie gehe ich jetzt mit der Krise quasi um? Wie arbeite ich jetzt, ne? Weil es sind ja nun mal die Vertreter, die jetzt wieder in den Wahlkampf gehen. Wie geht ein Scholz hin? Wie geht ein Habeck hin? Wie geht ein Lindner hin? Wie arbeiten jetzt quasi diesen Ampelbruch quasi auf? Stehen jetzt einfach nur wie dieses Spider-Man-Meme voreinander und zeigen quasi auf sich und das ist quasi alles? Ja gut, dann weiß ich schon mal, dass ich mich auf die jetzt sozusagen nicht verlassen kann, dass die das jetzt in Zukunft wahrscheinlich viel besser machen werden in irgendeiner Form. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie man da hinguckt, weil das wird, glaube ich, schon auch essentiell diesen Wahlkampf prägen, weil das sind nun mal die großen Stimmen, inklusive Merz, die man immer in diesen ganzen Talkshows sehen wird. Und wenn die jetzt das nächste halbe Jahr sich einfach nur den quasi mit dem Finger aufeinander zeigen werden, ja gut, dann ist halt klar, es wird eine Shitshow und es wird gottlos.
Ich
auf jeden Fall guter Folgentitel, es wird gottlos. Ich fände,
also meine große Kritik aktuell ist, dass man, also gerade die FDP hätte so eine krasse Welle reiten können. Die haben es voll verkackt. Die haben nichts zu verlieren. Die hätten jetzt einfach komplett einfach sich richtig geil positionieren können als die Partei, die quasi
immer wollte, aber nicht konnte.
Das ist die Partei, sozusagen. Die jetzt quasi jetzt wirklich die Dinge auch mal durchzieht. Also Bürokratieabbau, aber auch in richtig. Wirtschaftsboom, aber in richtig. Und nicht nur so, ja, wir wollen auch ein bisschen die Wirtschaft retten. So. Und wir wollen so, also die sind so ein bisschen alle sehr eng beieinander auch. Irgendwie. Und die hätten jetzt die Chance gehabt, ein komplettes Rebranding zu machen, zu sagen, komm, wir machen jetzt mal so den argentinischen Präsident 2.0, so. Ne? Aber die haben es mal verkackt, die sind einfach zu, deswegen, ich, einfach dumm. Und, was soll ich sagen, das wäre meine große Kritik an der FDP, dass sie einfach die Chance gar nicht genutzt haben. Die haben es super schlecht gespielt. Und kriegen jetzt komplett.
Aber das gilt ja für alle drei, finde ich. Also genau, und ich finde, das gilt aber auch für SPD und Grüne. Also alle drei hätten das jetzt schlauer spielen können nach dem Bruch. Also bis jetzt, finde ich.
Ja, aber ich glaube, bei den anderen Parteien hast du nicht so ein Potenzial für Rebranding. Im Sinne von, also, wenn du als SPD verkörperst du halt einfach eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Nähe zu der Arbeiterklasse. Du willst die supporten. So, das ist deine Mission. Deswegen existierst du. Als Grüne willst du die Umwelt schützen. So, das ist deine Mission. Als FDP war es so, eigentlich hast du auch einen klaren Auftrag. Du willst Märkte spielen lassen, du willst liberalisieren, du willst also Bürokratie abbauen und den Staat verkleinern und solche Sachen. Aber die spielen das halt nicht. Die spielen das eher so, wir sind wie so die SPD, aber so ein bisschen anders. Wir sind so ein bisschen wie die Grünen, aber ein bisschen anders. Wir sind ein bisschen wie die CDU, aber ein bisschen anders. Und immer nur so, das fand ich war dumm einfach, das nicht.
Ich hätte mich jetzt mir bei den Grünen noch vorstellen können, dass man jetzt sagt, okay, pass auf, wir haben irgendwie jetzt in den letzten 3 Jahren in der Regierung irgendwie nicht so richtig was für Klimaschutz tun können und so und irgendwie weiß auch keiner mehr, wer wir sind, wie gesagt, so richtig. Jetzt machen wir die ultimative nachhaltige Energie und argumentieren daraus auch unsere Wirtschaftspolitik, dass wir halt sagen, keine Ahnung, wir brauchen keine Atomkraftwerke, weil wir skalieren jetzt einfach erneuerbare Energien super hoch und dadurch lösen wir Probleme sozusagen. Dann können immer noch Leute sagen, ja, den Weg will ich jetzt nicht mitgehen, aber dann hättest du quasi diese Charakterschärfen, ne? Dann hättest du irgendwie die FDP mit ihrer Hyperwirtschaftisierung, dann hättest du die Grünen mit ihrer Hypernachhaltigkeitsgedöns und du weißt halt immer, wen du quasi kriegst. Und jetzt, wie du genau sagst, jetzt kannst du eigentlich so ein bisschen, wie du wählst. Es ist halt einfach so ein bisschen ein Brei. Und dabei kommen dann immer die ganzen quasi Rankings der, wie beliebt sind irgendwelche Politiker und alle sind irgendwo unten.
Es ist halt auch nicht authentisch. Es ist halt
keiner
auch nicht
mag authentisch.
Ich habe das, also meine aktuelle Wahrnehmung ist, das, was du, egal ob es jetzt bei Lanz ist oder wem auch immer, das, was du im Fernsehen siehst, das, was du in Zeitung liest, dass diese Leute sich präsentieren und darstellen, ist halt einfach, die haben es einfach nicht geschafft, auf den Zug der authentischen Darstellung überzuspielen. Die sprechen ja, also die haben nicht verstanden, dass das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist. Und selbst was Habeck da in diesen Kücheninterviews macht, ist so auf authentisch gemacht. Mhm. Aber es kauft dir kein Schwein ab. Mhm. Es ist einfach, es ist immer noch so eine komische Darstellung. Die tweeten ja nicht mal selber. Die machen immer noch diese komischen Hashtags. Mhm.
Team.
Ja,
Team
irgendwer. Die haben es nicht Lindner, verstanden.
Team Habeck und so.
Mach selber. Ja. Und selbst wenn Lindner sich hinstellt, so ein Selfie-Video macht, ich mir so, Bro, das sieht einfach nicht aus, als wärst du's. Red doch mal wie ein normaler Mensch. So, und das gilt für alle. Ja. Und deswegen hast du da einfach, deswegen ist es, ich habe das Gefühl, die Person macht eh nur das, was so ein bisschen die Partei im Sinne von erwartet, im Sinne von, ja, genau, es ist eher so, die Summe des Parteiprogramms irgendwie schlecht dargestellt. So. Und daher, es ist ja nicht mal so, dass du sagen kannst, oh, das ist jemand sehr charismatisch, der macht halt irgendwas anders. Es ist so, ja, okay, der wird die Vokabel mehr benutzt als die andere. Die einen sagen, wir machen das jetzt grüne Energiewende, die anderen sagen Wirtschaftsreform dazu. Und ihr meint irgendwie das Gleiche und ihr redet leider auch über das Gleiche. Aber keiner. Es ist exakt same, same.
Ja. Das, was man witzigerweise noch daraus vielleicht ableiten könnte, ist, dass ja das also nicht mehr so erfolgreich ist, weil er so, also er ist ja nicht super beliebt, aber dass man ihm zumindest vielleicht zuschreiben kann, dass er irgendwie einigermaßen authentisch ist, sodass du das Gefühl hast, naja, du weißt halt irgendwie, was du kriegst. Du kriegst halt irgendwie das, was er sein Image, das er ja auch spielt, sein Ex-BlackRock-Arbeiter, der jetzt so ein bisschen auf die Kacke haut mit seinem Wording und so ein bisschen, wie soll ich sagen, sich auf der einen Seite klar von der AfD distanziert, aber gleichzeitig, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, eben so ein bisschen das Vokabular auch nutzt, um so ein paar Leute, also würde ich jetzt behaupten, ein paar Leute von der AfD irgendwie abzugraben, dass man sagt, hey, pass auf, ich kann auch irgendwie sagen, die Flüchtlinge sind alle faul oder sozusagen, dass man zumindest sagen könnte, naja, irgendwie wirkt das zumindest, was er sagt, zu dem, was er wirklich denkt und wirkt irgendwie authentisch.
Das
vielleicht ist ja deswegen, oder vielleicht ist deswegen
die CDU gerade authentisch. Aber ich finde, das ist nicht authentisch, sondern das ist einfach halt ein andere Art des Kalküls irgendwie. Ja, anderes Playbook. Playbook? Ist nicht, aber ich glaube nicht, dass er selber, also ich glaube, dafür ist der Typ aber auch irgendwie nicht greifbar genug im Sinne der Meinung. Also da gab es ja auch so ein paar 180-Grad-Wendungen im Verlauf der letzten Monate, wo er gesagt hat, so, eigentlich war das ein rotes Tuch, jetzt auf einmal ist es doch cool, jetzt auf einmal wird es doch irgendwie gemacht. Allein mit der Frage, wem kann sie die CDU sich vorstellen, eine Koalition zu bilden? War es auch so, ja, auf gar keinen Fall mit den Grünen jetzt auf einmal doch. So, wo ich sage, das zeigt mir halt, da wird halt taktiert. Oder wird halt einfach nur so quasi von Umfrage zu Umfrage und das gilt für alle, nehme ich keinen raus, es gilt für alle, es schaut okay, was ist das Wahrscheinlichste, welche Themen spiele ich jetzt nächste Woche bei Lanz, so, was gibt mir vielleicht noch ein bisschen den Schwung, damit ich da noch mal ein Prozentchen mitgemacht und dann kommen wir noch mal zusammen. Aber es ist für mich kein, hey, wir machen das mal real und wir packen jetzt mal so bestimmte Themen so ordentlich an, unabhängig davon, wer es gesagt hat, das ist ja auch so ein Thema. Also, ne, das ist ja auch so, das ist, da merkst du halt auch, da geht auch so die Medienlandschaft sofort drauf hin. Zum Beispiel, wenn jetzt Merz sagt, ich finde, Flüchtlingsthema muss man nochmal beleuchten, ist auf einmal direkt, der spielt das AfD-Playbook, wo ich mir denke, allein diese Connections, die ständig gebildet werden, ne? Oder wenn man jetzt sagt, oh, die CDU ist so böse, weil die mit den Grünen, also die andere Seite würde sagen, oh, die sind für mich unwählbar, weil die sind ja mit den Grünen jetzt vielleicht in der Koalition. Da merkst du halt sofort, das wird dann so, da geht's halt nicht mehr um die Inhalte, sondern von wem kommen sie und wer macht sie jetzt mit wem.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist zumindest in den Schlagzeilen so, aber ich habe das Gefühl, in den Artikeln wird das schon zumindest irgendwie aufgearbeitet. Also, dass dann schon immer so ein bisschen, also, das ist jetzt halt das, was ich dann irgendwie auch mal durchlese, so, ne, warum wird ihm diese AfD-Nähe sozusagen unterstellt? Und da gibt's dann, finde ich, dann eben Punkte, wo man dann sieht, ach, okay, ja gut, da im Flüchtlingsthema ist es eben mehr als, naja, ich sag mal einen kernigen Spruch, Ausländer sind irgendwie so ein bisschen nervig, sondern hinzu, naja, wir haben halt irgendwie schon, also nicht ähnliche Ziele, das ist völlig das falsche Wort, aber ich nutze sozusagen die Begriffe, die sie auch nutzen und ich weiß, dass sie die nutzen und ich spiele sie jetzt eben auch sozusagen bewusst und dann darf ich mich halt auch nicht wundern, wenn mir da irgendeine Nähe gesagt wird, oder?
Ja, aber also ist das, ich finde, das ist penibel? So, das ist halt so, also das ist halt aus meiner Sicht eher so, es geht halt eher in die Richtung von, ja, es ist keine, ich würde nicht sagen, das ist keine neutrale Berichterstattung mehr. Also das ist halt, es ist dann, also aus meiner Sicht, weil im Grunde genommen, du hast ein gewisses Set an Vokabeln, was du nutzen kannst, um bestimmte Dinge zu beschreiben. Klar kannst du jetzt immer hingehen und sagen, oh, das hat aber jemand von denen schon mal gesagt, deswegen muss ich ein anderes Wort für finden, um eine Sache zu beschreiben.
Ja, aber das,
die ja, aber, jetzt aber, nicht. Ja, aber auch da, also nicht nur weil ich das gleiche Wort benutze wie jemand anderes, wenn ich zum Beispiel Energiewende sage, heißt es nicht automatisch damit, dass ich das meine, was Herr Habecke damit definiert. So. Und das finde ich halt, ist manchmal, finde ich das, sozusagen, wenn ich das lese, dann ist ja auch die Frage, aber was ist jetzt, was ist die Pointe? Ist auch so ein Spruch, ne? Was ist die Pointe? Also nach dem Motto, aber worauf willst du jetzt hinaus? Also wenn jetzt zum Beispiel, egal wer die Vokabeln von irgendwem anders nutzt, heißt das, dass du deren politische Sicht jetzt akzeptierst? Wenn du jetzt Atomausstieg nutzt als Wort, bist du jetzt denen politisch nah plötzlich? Ja, nein. Und das finde ich immer so ein bisschen so shady, wo ich sage, was will der Autor, die Autorin jetzt mit diesem Text jetzt genau damit sagen? Also im Grunde genommen könntest du unterstellen, das ist die Pointe jetzt, dass die CDU nicht mehr wählbar ist, weil das ist jetzt die AfD in disguise, so verschleiert unter demokratischem Mantel. Und oft hat das für mich so diesen Beigeschmack, dass ich denke, ja Leute, ist das jetzt gerade relevant oder worauf wollt, was ist eigentlich der Punkt? Geht es um die Politik oder eher
Ich kenne das Ja, ich kenne es ehrlicherweise so mit Atomausstieg und diesen ganzen Sachen nicht so richtig, ehrlicherweise. Da habe ich das noch nicht so gesehen, dass diese Begriffe sozusagen da so genutzt werden, um das so aufzumachen. Sondern ich meine es eher, wenn man bewusst halt eben sagt, der faule Messer-Ali oder so. Wenn man halt dann solche Begriffe quasi und nicht im Sinne von, ich nehme irgendwelche Begriffe, die wir seit 100 Jahren benutzen und sagen, okay, Atomausstieg und auf einmal diskutieren wir darüber und dann bist du irgendwie grüner, wenn du Atomausstieg sagst oder sowas. Das meine ich nicht, sondern ich meine eher schon, dass ich, würde ich sagen, bewusst, dann eben provoziere durch meine Sprache sozusagen. Und dann darf ich mich, finde ich, im Nachhinein eben nicht wundern, wenn ich aggressive Sprache wähle bewusst, ich dann damit auch konfrontiert werde sozusagen. Und dann, wie gesagt, meine ich wirklich diese Extreme und nicht, keine Ahnung, wir können uns vorstellen, die Regulation zu verringern und dann, du bist FDPler. Das meine ich jetzt nicht, sondern eher im Sinne von, ich shoote gezielt in Richtung und sage, die Grünen vernichten unsere, wenn wir die Grünen wählen, ist unser Land am Ende. Und ich so, naja, Land am Ende, das ist ein Vokabular, das ist einfach Schwachsinn.
Das sind so typische Kampfphrasen, die halt benutzt werden in allerlei Richtungen. Ja, ja.
Genau, die meine ich eher. Genau, die meine ich eher und nicht die, wie nutze ich jetzt die normalen Begriffe sozusagen. Wer nutzt die auch?
Ja. Ja, das
klar, kann man trotzdem sagen, ist das relevant,
das ist nicht der Punkt, am Anfang nochmal kommt, ist halt, dass einfach die, ich denke, jeder, der sich jetzt hinstellt, egal welcher Partei du zugehörst, und du fängst an, solche Pauschalaussagen einfach da reinzuballern, so nach dem Motto, die und die Partei ist unsere Demokratie, denke ich mir so, das ist so, du versuchst jetzt da gerade so die linke Seite der Glockenkurve so ein bisschen zu bespaßen, so im Sinne von, ne, wenn du das sagst, dann ist das, reicht das, um deren Stimme zu bekommen. Ich bin so, come on, also da steckt doch, also kannst doch mehr, ne? Also ihr habt doch so ein bisschen, Niveau könnt ihr doch ein bisschen, oder? Mhm. Also das ist so für mich, gehört zu diesem Teil Populismus, was der Bieber da gemacht hat, ne? Einfach so hinzustellen, einfach irgendwelche Phrasen rauszuballern, die so allumfassend und nichts sagen sind, so, irgendwelche zerstört unsere Demokratie, was heißt das überhaupt? Wovon redest du da? Und, das meine ich, ich frage mich halt, bei wem das zieht. Außer bei diesen Twitter-Mobs, die sich gegenseitig da jetzt
anscheinend.
Ja, glaube ich halt eben nicht. Eigentlich. Ich glaube halt, dass die meisten sich denken, oh Gott, hört doch auf. Außer die, und das ist halt diese laute, das heißt auf allen Seiten, du hast immer so eine relativ laute Stimme aus dem Social Media off. Oder auch die laute Stimme im Fernsehen. Das sind einzelne Charaktere, die das halt dann für sich halt nutzen, die halt Stimmung machen, die halt Engagement farmen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das die Masse der Menschen repräsentiert. Ich glaube, egal, das hast du immer so.
Aber meinst du nicht,
ich wollte
dass das Trumps Erfolglebnis quasi war? Also Erfolgsgeheimnis war? Also meinst du, Trump wurde wirklich wegen seinen Inhalten zum Großteil gewählt? Ich habe schon das Gefühl, weil in seinen Speeches ging es ja selten jetzt groß um die Inhalte in vertiefter Form, sondern es ging ja eher um plakatives quasi Demonstrieren von Dingen. Und ich habe schon das Gefühl, dass ihm das im Zweifel auch dann die Wahl geholt hat, weil es ja eben, also nicht jetzt super knapp, aber es war ja schon knapp sozusagen. Und ich glaube, dass es das zumindest 5-10% mindestens sozusagen bringt, wenn Leute sagen, naja, okay, da weiß ich, woran ich bin, der schreibt mir das ins Gesicht und dann ist das eben so. Ich habe das Gefühl, das prägt halt so ein bisschen auch den europäischen.
Ich glaube, Trump hat gewonnen, weil die Demokraten zu viel Dinge getan haben, die den nicht genutzt. Also ich glaube gar nicht, dass es Trump verdienst war, so eher, man hat sich selber quasi aus dem Ausgekickt. Und deswegen würde ich halt sagen, wenn man jetzt so ein bisschen das Playbook der Demokraten in Deutschland spielt, also was halt dann wäre zu sagen, oh, der Böse, der zerstört unsere Demokratie, dann ist das so, dann habt ihr einfach null aus dem Wahlkampf der USA gelernt, wo man gemerkt hat, so, das hat zum Gegenteil geführt. Also ich glaube, dieses Gebäsche auf diesem Niveau ist halt, könnte man sagen, das hat Trump überhaupt erst so erfolgreich gemacht, weil ja, man hat gesagt, Trump ist unwählbar, wenn sie uns Demokratie zerstört, war alles kaputt und dann haben die Leute gesagt, hey, warte mal ganz kurz, ein bisschen komisch. Und dann hört man halt einen Podcast mit der normalen Rede,
aber muss
man
doch ehrlich sein.
So schlimm kann es ja nicht sein. Ne?
Ja. Ja gut, aber ehrlicherweise stellt er sich ja auch hin und sagt,
die Ausländer sind die Schlimmsten und so, ne? Also Trump ist ja genauso. Also
ja,
Trump
aber
ist ja nicht so, als wäre er nicht so.
Halt, Trump hat das halt in dem richtigen Kontext zu den richtigen Menschen gesagt, wo es halt funktioniert hat. Weil er sich hinstellt in New York und sagt, hey, ja, wir haben hier voll das Migrationsproblem und halb New York beschwert sich halt, weil die halt ein Thema haben da. Dann ist das, wie soll ich sagen, dann haben die dem das abgekauft. Dann war es so, ah, okay, du verstehst uns, cool. Aber dass halt so pauschal einfach in die Menge gerufen wird und die manche Leute denken sich so, hä, was reden die denn da? Ich hatte doch gestern noch den Podcast mit Trump gehört, wo er mit Aiden Ross gesprochen hat, cooler YouTuber und alles cool. Denkst du so, irgendwie passt das nicht zusammen. Ich glaube, die labert scheiße. Und ich glaube, das ist das, was man halt berücksichtigen muss, ist, wo beziehen die Leute ihre Informationen her und wie bewerten die das, was du da gerade darstellst, durch ihre eigene Perspektive. Und ich glaube, das ist das, was halt den Schock auch ausgelöst hat, warum man gesagt hat, oh, Thüringen, so wählen die ganzen Kinder auf einmal die AfD, also die ganzen Jugendlichen, die jungen Leute. Weil man, glaube ich, da nicht gecheckt hat, dass es zwei Welten gibt. Es gab mal die sozialen Netzwerke, wo halt irgendwas passiert. Und es gibt die klassische ARD, ZDF, RTL, Mediathek, Lanz und Co. Und das sind zwei Bilder, die kommen nicht zusammen. Und ich glaube, den Sprung, wer das jetzt gut hinbekommt, wer beides gut bespielen kann und vor allem wer authentisch auf Social Media sein kann, und dazu gehört ja nicht die Aktentasche, die du auf TikTok filmst, Herr Scholz, ich glaube, das ist halt das, wonach die meisten Leute sich sehen, weil auch gerade dem Segment bis 45, da ist der Hauptmedienkonsum nicht mehr Fernsehen und nicht mehr Zeitung.
Ich bin so gespannt. Ich finde das so krass, weil du erzählst, wenn du das sagst, erzählst du selbst mir aus ganz anderen Welten. Ja,
aber das
Welten.
Ist das, was ich glaube.
Weil also, ne, ja. Wenn ich jetzt meine Freunde auch angucke, niemand von denen nutzt TikTok und Instagram in der Form, wie ich es schon nutze. Und ich nutze es quasi schon relativ viel. Und das ist immer so spannend, ob das dann wirklich die These so aufgeht. Ich bin gespannt.
Ich glaube, es wird dieses Mal nicht passieren, weil keiner das macht. Also ich glaube, der Wahlkampf, also anders als in den USA, ist der Wahlkampf in Deutschland nicht natürlich so soziale Netzwerke krass geprägt, glaube ich. Weil, du hast es ja perfekt gesagt, die Top-Podcasts und die Top-Social-Media quasi Politthemen sind Derivate von Talkshows, die auf RTL irgendwo Co. gespielt werden. Du siehst also das Snippet von Lanz. Aber es ist nicht Social Media Native von Nicht-Leuten, also nicht Leuten, die vorher schon eine Show moderiert haben, nicht die Tagesschau moderiert haben. Also es ist halt immer noch eigentlich nur eine digitale, also jetzt könnte man meinen, das ist einfach nur digitalisiert im Sinne von, wir haben das analoge Medium genommen und das auf Print quasi in TikTok reingespielt. Aber es ist kein nativer Social Media Wahlkampf. Das war in den USA zum Beispiel komplett anders. Und ich bin halt gespannt. Ich glaube, halt die nächsten paar Monate wird da nichts passieren. Aber ich glaube, die Wahl 2029 dann, ich glaube, da kommen wir an den Punkt, wo das Thema plötzlich spannend wird. Und da wirst du plötzlich einen ganz anderen Blick haben auf Kandidaten. Ich glaube, da werden Kandidaten wieder eine größere Rolle spielen, weil dann geht es um, wer ist authentisch und wer ist nicht nur ein gutes Sprachrohr für die Partei, fürs Parteiprogramm. Und ich glaube, das ist noch der aktuelle Status quo. Und ich weiß nicht, was ich auf der hinaus wollte, aber.
Ja, ich glaube, vieles steht und fällt einfach mit dem, wie jetzt auch Trumps nächstes Jahr so wird und so. Ich glaube, es wird einfach viel davon quasi abhängen, ob man sagt, diese Taktik und dieser Weg war quasi der richtige sozusagen, oder dass man sagt, naja, gut, es wurde halt viel erzählt und er wurde quasi gewählt, weil er bei coolen Leuten aufgetaucht ist, aber am Ende war es dann einfach viel heiße Luft und es ist quasi nicht viel bei rumgekommen. Interessant fand ich noch letzter Punkt dazu, nur ob du es auch gesehen hast, dass jetzt nochmal irgendwie rauskam, dass jetzt die Wirtschaft, die quasi übergeben wird an Trump, ziemlich gut sozusagen eingeschätzt wird, eigentlich ziemlich gut dasteht, sodass er sich jetzt eigentlich relativ schnell, also weil das ja alles so niedergeredet wurde sozusagen, und jetzt man eigentlich merkt, naja, eigentlich so schlecht ist es quasi sozusagen gar nicht in bestimmten Bereichen. Ich habe es ehrlicherweise nicht tiefer gelesen, ich habe nur das gelesen, dass das alles nicht so super schlecht dasteht, wie es jetzt quasi immer gemacht wurde in den Medien sozusagen, sodass jetzt unterstellt wird, dass er sich jetzt relativ bald hinstellen wird und sagen wird, naja, durch mich ist jetzt alles super geworden, aber eigentlich wurde es eigentlich relativ okay übergeben. Und ich bin einfach gespannt, was wir da für Lernen draus ziehen. Ich finde, für mich steht und fällt so viel damit, weil das so ein Role Model quasi ist für vieles, was ich gerade quasi politisch sehe. Und entweder die Leute werden lernen, ja krass, so hat man Erfolg, so funktioniert es auch und wir müssen ähnlich arbeiten, wir müssen Germany first in diese Richtung sozusagen gehen und müssen quasi Mauern bauen, wir müssen uns abgrenzen und so weiter. Oder stößt er an Grenzen und stellt fest, ah fuck, irgendwelche 100% Zölle, irgendwelche Sachen, die ich jetzt gerade quasi sage, so einfach ist es quasi nicht. Und daran quasi scheitert und man dann merkt, ah fuck, Inhalte sind sozusagen doch wichtig. Tegär oder Kompromisse oder wie man es auch mal nennen möchte. Das ist für mich die spannendste Frage für das nächste Jahr.
Das Spannende ist, die USA steht gerade gut da wirtschaftlich, kommt aber hauptsächlich, also kommt stark durch bestimmte Industrien, Internet, also Silicon Valley und Co. Und Öl und Gas läuft ganz gut. Und Government. Also im Sinne von, großer Anteil vom BIP der USA kommt dadurch, dass der Staat quasi Geld ausgibt. Also zählt das, das zählt, also wenn du das rausrechnest, sieht es nicht mehr so gut aus, aber wenn du es im 3 rechnest, sieht es gut aus. Okay. Also das heißt, wenn, also jetzt logisch weiterdenkst, wenn jetzt zum Beispiel Trump sagt, oh, wir müssen das Budget des Staates quasi kürzen, weil wir uns zu sehr verschulden, dann wird automatisch das BIP droppen. Automatisch, weil das einfach einen riesen Beitrag dazu bringt, wenn zum Beispiel der Staat sagt, wir machen jetzt hier ein Projekt, wir bauen jetzt hier, weiß ich, eine Straße oder wir geben jetzt hier Geld für irgendwas aus, was auch immer das sein mag, dann zählt das quasi zu BIP dazu. Wenn du das runterfährst, wird es automatisch runter. Das heißt, es wird automatisch, wenn er es durchzieht, was halt Fragezeichen ist, wird automatisch das BIP dippen. Außer man kann es kompensieren durch andere Dinge. Ich glaube, das ist halt das, was halt ich glaube, was tatsächlich interessant ist, ist halt, was für Schlüsse man daraus, wie du gesagt hast, für Europa zieht. Und ich glaube, dass das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man denkt, man kann das einfach eins zu eins kopieren, sollte es funktionieren. Weil, was man nicht vergessen darf, ist halt, dass die USA weltwirtschaftlich halt andere Hebel haben, als zum Beispiel Europa oder Deutschland spezifisch. Wenn Deutschland sagt, wir machen Strafzölle, ist das wie so ein Eigentor. Während die USA damit quasi doch vielleicht sich noch mal ein halbes Jahr, ein Jahr irgendwie bestimmten Konstellationen einen Vorteil verschaffen kann.
Und selbst da wird ja spekuliert, dass es auch eher ein Eigentor werden könnte sozusagen, ne? Dass das auch, dass sie das nicht zu lange spielen können sozusagen.
Ja, aber man muss das ist halt komplex, man muss halt die relativen Stärken der Währung immer gegeneinander betrachten und dann gucken, was passiert denn tatsächlich, was kommt denn bei den Strafzöllen tatsächlich dann jeweils an, wenn die USA es schafft, zum Beispiel halt ihre Währung entweder abzuwerten oder aufzuwerten, je nachdem, mit wem sie verhandeln, also in Relation zu der anderen Währung, dann kannst du halt auch Zölle spielen, das macht gar nichts mit deiner Inflation, aber dann kannst du halt relativ viel Druck ausüben. Und du musst halt immer die Frage stellen, was kann die Gegenpartei denn aushalten, was haben die an Währungsreserven noch da, was ist unser Handelsvolumen, wer ist hauptsächlich Exporteur, Importeur, und dann musst du es halt Land für Land immer in dieser Währungs- und Export-Import-Konstellation betrachten. Und deswegen ist es halt auch nicht pauschal im Sinne von, wir machen das jetzt, also wir machen jetzt alle Länder, mit denen wir uns handeln, kriegen jetzt 100%, sondern Mexiko, alles klar, 25%, Kanada, die sind nach dem Tag wieder eingeknickt, da hat es funktioniert. In anderen Ländern kann es nicht funktionieren. Wenn er jetzt mit BRICS verhandelt und sagt, hier, wir wollen jetzt 100%, dann sagen die im Zweifel Edge-Badge, nö. Und dann geht's vielleicht nach hinten los. Und dann ist halt die Frage, was für Güter kaufen die denn? Also kann China es also aushalten? Und ne, was werden die nicht mehr in die USA verkaufen können? Was passiert mit deren Wirtschaft? Und eine Sache muss man halt immer vor Augen haben, ist halt, es ist alles relativ gesehen. Im Sinne von, es kann beiden schlecht gehen. Also China und USA geht's wirtschaftlich schlecht. Also die Frage, wer hält relativ gesehen mehr aus? Und es ist leider nie so, dass man sagen kann, denen geht's gut, denen geht's schlecht, sondern kollektiv geht's halt allen gerade nicht so gut.
Klar, weil Globalisierung.
Ja, genau. Aber auch unterschiedliche Formen der Probleme. Während die USA ein Überschuldungsproblem hat, China ein Blasenproblem. Die haben mit verschiedenen Märkten einfach gerade verschiedene Blasen, wo die Märkte einfach nicht sauber funktionieren, weil doch dann man merkt, okay, wenn die Partei sich zu sehr einmischt, dann gehen Märkte kaputt. Immobilienmarkt ist das beste Beispiel bei denen. Und da hängt halt ein riesen Rattenschatz dran. Das heißt, wie lange können die ihre Immobilienblase aufrechterhalten? Weil da die jetzt da quasi viel reinbuttern. Naja, worauf ich hinaus will, ist halt, ich glaube, selbst in den USA, wenn das bei denen funktioniert und sich dann jemand in Deutschland hinstellt und sagt, hey, das machen wir jetzt auch so, kann es halt voll nach hinten losgehen, weil dann die Leute im Zweifel sagen, ja gut, aber ihr seid 10% unseres Handelsvolumens, ja, dann fuck you. Und daher, ich glaube, man muss das, selbst wenn es da funktioniert, muss man es halt für sich nochmal aus dem eigenen Kontext daraus neu interpretieren. Und ich glaube, ein paar fundamentale Dinge werden funktionieren, das würde allen gut tun, aber es hat jetzt nichts mit Trump an sich zu tun, sondern eher mit hat man Wirtschaft verstanden oder nicht? Und das ist halt das, was halt, ich glaube, viele der Probleme, die in Europa existieren, sind halt ausgemacht, weil man halt eben eine Wirtschaftspolitik fährt, die halt eben suboptimal ist. Und das kann man auch ohne Trump quasi feststellen und auch ohne Trump lösen. Ja.
Genau. Das abschließend möchte ich noch zu sagen, es ist nicht immer so spannend, weil ich häufiger mal unter der Woche so ein bisschen auch an einen Podcast denke und habe ja schon mal gesagt, dass ich dann immer wieder feststelle, dass ich mir selber so oft dann so arrogant oder so hybrismäßig vorkomme, dass ich mir so denke, ja, ich rede ja manchmal so, dass ich mir denke so, ja, hä, wie kann man so dumm sein? Ich habe es doch verstanden und keine Ahnung was. Und dann denke ich immer so, also keine Ahnung, nehmen wir jetzt das Beispiel der FDP zum Beispiel gerade, wenn die jetzt gerade irgendwie 3-4% haben, so, dann denke ich mir immer, naja, aber 95% oder 96% sehen halt anscheinend gerade, also wenn die FDP, also angenommen, wir unterstellen der FDP jetzt, dass sie irgendwie einen Ansatz von Wirtschaft sozusagen gerade hat, der da ist sozusagen, die haben irgendeinen Ansatz von Wirtschaft, dann denke ich mir immer, naja, aber 97% oder 96% der Menschen in Deutschland lehnen gerade quasi dieses Konzept irgendwie ab oder finden ein anderes Konzept quasi sinnvoller. Und dann denke ich halt immer, ja, okay, klar, davon sind wahrscheinlich manche Leute super informiert und haben keine Ahnung und so weiter und ne, die es immer da sozusagen gibt. Aber dann komme ich oft zu dem Punkt, wo ich denke, naja, aber die sehen vielleicht, also vielleicht sehen die anderen einfach Dinge, die ich im Zweifel auch einfach nicht sehe. Und dieses, es gibt nur den einen Weg, glaube ich dann häufig nicht. Und dann hinterfrage ich mich immer selber ganz viel. Und merke dann immer, ja, okay, ich habe halt irgendwie dann auch so meine Vorstellung im Zweifel. Aber wahrscheinlich hätte ich auch in den letzten 100 Jahren Dinge anders entschieden oder Dinge anders verwaltet sozusagen. Und trotzdem sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sind. Und den finde ich eigentlich ganz okay. Und dann ist es vielleicht auch ganz okay, dass ich da nicht so viel mitzureden habe. Weil ich vielleicht Mist gebaut hätte in irgendeiner Form.
Ja, ich habe das tatsächlich, also ich habe da eher eine, für mich ist das, was die meisten denken, nicht automatisch das, was wahrscheinlich richtig ist. Sondern ein guter Punkt, um sich selbst zu reflektieren und zu sagen, vielleicht liege ich ja falsch. Also wenn ich der Einzige bin, der sagt, ihr liegt alle falsch, dann habe ich entweder recht und ich kann das irgendwie begründen oder ich habe da starke Überzeugung.
Platon,
genau. Bin ich der ne, aus der Höhle raus oder nicht? Oder sehe ich die Schatten? Ja. Und ich finde, für mich ist also oft, wenn, ne, das ist ein guter Punkt, ich bin FDP-Wähler und ich finde die FDP super und ich finde die Wirtschaftspolitik von der FDP super. Und dann steht aber gegenüber stehen so viele Menschen, da sage ich, seid ihr alle dumm, das ist unwahrscheinlich. Aber was ich mir dann versuche herzuleiten als Alternative zu 97% versus 3% ist, was sind denn so die Incentives, die die meisten Leute in Deutschland haben? Und da habe ich für mich einfach, jetzt um mal bei dem Beispiel zu bleiben, einfach für mich einfach geguckt, okay, wie viele Menschen profitieren denn von einer bestimmten Wirtschaftspolitik und auf welcher Frist gesehen? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass einfach das Individuum in der Regel, also in der Mehrheit in Deutschland, eher davon profitiert, wenn man nicht eine Wirtschaftspolitik fährt, die sehr, sehr liberal offen ist und quasi und weniger Wert legt auf Arbeitnehmerschutz und solche Dinge. Davon würden die meisten nicht profitieren auf Individualebene. Und das hängt gar nicht damit zusammen, ob die es verstanden haben oder nicht, sondern eher auf deren eigener, wie sag ich, auf den eigenen Zeithorizont. Und wenn man sagt, hey, ich find's cooler die nächsten 4 Jahre, wenn ich mich nicht um einen neuen Job kümmern muss, weil ich jetzt bin Beamter und werde gekündigt, weil das Beamtengesetz reformiert wird, dann ist das für mich eigentlich ganz gut, so dass ich mich da nicht drum kümmern muss, weil ich vielleicht auch ein Haus abbezahle, wo ich das 1 Million fürs Grundstück bezahlt habe. Und wenn ich das quasi für mich so erklären kann, ich sage, hey, das gibt ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Milieus, aus unterschiedlichen Perspektiven, die zu dem Schluss kommen, SPD ist für mich halt geiler, obwohl jeder, wenn man sich rausnehmen würde, sagt, ich design mal jetzt ein Wirtschaftssystem für andere, dann würde man sagen, ja, das ist eigentlich nicht so gut, weil man sieht ja, dass es nicht funktioniert, rein mathematisch gesehen. Aber für mich persönlich ist das jetzt gerade für die nächsten 10, 15 Jahre, wie auch immer, der bessere Deal. Und dann ist es gar nicht eine Frage von, wer weiß, wie viel soll er, wer profitiert wovon und wo sind die Incentives. Und in Deutschland glaube ich, dass du einfach allein deswegen schon eher Drall hast zu Parteien, die eher sagen, wir sind eher sozialdemokratisch oder halt, also wollen eine soziale Marktwirtschaft nach der Definition, wie man sie in Deutschland kennt, versus du willst eher ein radikales neues System, wo man sagt, ja, jeder für sich, Gott für uns alle und macht ihr einfach mal. Der fleißig ist, gewinnt, der faul ist, verliert. So. Ich glaube, allein wegen Incentives hast du eben diese Umverteilung, was ja nicht automatisch sagt, die einen haben Recht, die anderen haben Unrecht, sondern wer profitiert wovon, auf welcher Sicht.
Nur gleichzeitig, wenn man jetzt sagt, okay, wie soll ich sagen, wenn man jetzt den Weg mitgeht und sagt, naja, die Renten und so weiter stehen jetzt gerade so, wie sie sind und es kann eben quasi nicht weitergehen, müssen ja die Leute sozusagen verstehen irgendwann, naja, okay, welche Lösung kannst du das Rentensystem sozusagen geben? Und dann ist eben, finde ich, die Frage, also unterstelle ich jetzt dann sozusagen den ganzen anderen Leuten, naja, die haben einfach keine Ahnung und wählen halt irgendeine Scheiße jetzt bei der Rente sozusagen, die lesen es einfach nicht, weil sie jetzt gerade davon nicht profitieren und hoffen, dass sie in 20 Jahren das irgendwie anders gelöst ist. Oder haben die das auf dem Schirm und wollen es dann einfach quasi anders lösen, genauso wie die Parteien, ne? Also, dass man halt sagt, ich glaube, dass keine der Parteien sozusagen ja absichtlich hingeht und sagt, mit uns geht dieses Land quasi unter. So, wenn wir jetzt diesen weiterhin sozusagen soziale Marktwirtschaft haben, dann wird dieses Land zugrunde gehen. Das ist ja keiner, dass der sich hinstellt und sagt, das ist mein Ziel. Also, das würde ich jetzt keinem unterstellen. Sondern es ist einfach sozusagen ein anderer Weg. Und da denke ich mir manchmal, okay, dann ist man manchmal so festgefahren oder denke ich mir manchmal, bin ich auch manchmal festgefahren in meiner Denkweise und denke mir, ja, okay, aber angenommen, ich gebe jetzt mal den Grünen den Punkt und sag, oder den Grünen, das sind die Grünen quasi gar nicht mehr so richtig, aber geben wir den Klimaschützern den Punkt und sagen, naja, das, was jetzt gerade das Entscheidendste ist, sind die Kipppunkte, weil sonst werden wir ein ganz anderes Flüchtlingsproblem haben, weil wenn Afrika und Co. einfach quasi noch heißer wird und um den Äquator rum, dann werden wir die größte Flüchtlingskrise der Welt jemals erleben. Dann verstehe ich, warum Leute sagen, wenn ich den Gedanken mitgehe, dann müssen wir dem jetzt eigentlich alles unterordnen, weil dann ist unsere Rente völlig egal, weil wir vorher quasi den Weltuntergang wegen der riesengroßen Flüchtlingsthematik zu haben und Fluten, keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, diese Szenarien hat so jeder für sich so ein bisschen im Kopf. Ne? Bei dir ist es jetzt gerade so ein bisschen Energie die letzten Jahre gewesen, so ein bisschen, ne? dass so das Szenario ist, das für dich das Treibende ist, was ich jetzt so rausgehört habe. Ne? Und da merke ich immer selber, dass ich da selber keinen so richtigen klaren Standpunkt habe. Und ich glaube, deswegen schwimme ich da so oft hin und her, weil mir es total schwerfällt, da so dieses, weil ich vieles so plausibel finde. Das ist vielleicht auf der einen Seite eine positive Eigenschaft, auf der anderen Seite aber auch vielleicht so ein bisschen schwammig, nervig, weil man immer denkt so, ja, wenn du mir jetzt von der Deregulation erzählst, denke ich mir, ja, voll cool. Dann rede ich morgen mit irgendjemandem, der sagt, naja, aber die Beamten schützen unser System. Wenn wir die Beamten nicht mehr hätten, würde die Welt untergehen. Und ich denke, ah ja, ist ein spannender Punkt. Dann kommt der Nächste und sagt mir, ja, die Welt geht unter, weil die Sonne brennt so alles nieder. Ja, das ist spannend. Und dadurch merke ich, fällt es mir total schwer, so ein klares Szenario für mich zu entwickeln, wo ich sage, deswegen gehe ich politisch oder wie auch immer in diese Richtung, sondern bin da einfach
so. Ich hab nur eine Sache, die mir dabei hilft, und das ist so, das ist das, was ich aus Programmieren gelernt habe. Du musst gar nichts, aber was beim Programmieren total hilft, ist, wenn man ein bestimmtes Szenario nimmt und das halt ins Extrem zieht. Nach dem Motto, was würden jetzt diese Website so und so hosten? Aber was würde passieren, wenn 1 Million User gleichzeitig drauf geht? Funktioniert es dann noch? Mhm. Ja, nein. Also wie robust ist das System, bestimmte Szenarien. Oder wenn ich diesen Button einmal klicken muss am Tag, ist das kein Problem. Was, wenn ich ihn 100-mal klicken muss am Tag? Ist das dann immer noch cool für mich als Nutzer? Also du kannst halt in so Extremszenarien mal denken und halt so gucken, wie robust ist ein System. Und dann fände ich, für mich sind dann manchmal so Erkenntnisse da, wo ich bedenke, ach krass, an der Stelle bricht das Konstrukt, dass so ein bisschen den Versuch so, du überlegst dir ein Konstrukt mit verschiedenen Einzelkomponenten und wann und wo sind so die Bottlenecks, die Schwachstellen, wo ist auch das ist vielleicht eine Sollbruchstelle, wo ist okay, dass es bricht und wo ist es nicht okay. Und es gibt so viele Themen, wie zum Beispiel Rente zum Beispiel, wo man sagt, okay, die demografische Modellierung so ein bisschen weiterspinnt, ne? Und einfach mal so, nicht mal ins Extrem zieht, sondern einfach nur ein paar Jahre hochzieht und ein paar Jahre runterzieht. So, lass uns da mal ein bisschen modellieren, dann merkst du, ah, okay, bumm, System funktioniert nicht mehr. So, also im Sinne von Bezahlbarkeit und Lebensstandard explodiert, geht in alle Richtungen runter. Also, okay, da kannst du das daran zum Beispiel messen, wo man sagt, okay, da ist halt eine gewisse Notwendigkeit da. Und beim Klimathema ist das super hilfreich für mich gewesen, weil ich dann einfach gesagt habe, okay, lass mal verschiedene so Szenarien spinnen mit dem Klima. Mal angenommen, das Klima wird wie prognostiziert, also es wird heißer und es führt dazu, dass viele Lebensräume halt nicht mehr bewohnbar sind und es verschieben sich Menschenmassen. Okay, das ist ein Szenario, das hat man relativ häufig schon mal gehört. Okay, da kann man so mit planen, was macht man dann? Was planst du aber in anderen Szenarien, wenn es in anderen Teilen der Welt auf einmal so kalt wird, dass du es nicht mehr bewohnbar hast? Also die andere Richtung, dass du sagst, okay, Norwegen, Skandinavien ist komplett in Eis eingepackt. Muss jetzt vielleicht nicht die nächsten Jahre passieren, weil es unwahrscheinlich ist, aber vielleicht passiert es in 150 Jahren, das wollen wir dann wiederum nicht. Und was passiert beim Vulkanausbruch? Was machst du dann, wenn halt eben damit umgehen musst und so weiter. Also einfach nur in so teilweise absurden oder total unwahrscheinlichen Szenarien einfach mal denken und dann halt die Frage zu stellen, okay, was ist meine persönliche Sicht, auf die ich planen möchte für uns alle? So bin ich damit happy, wenn die nächsten 10 Jahre überstehen, die nächsten 20 Jahre überstehen oder die nächsten 100 Jahre überstehen. Und was sind so die Instrumente, die ich benötigen würde, um in verschiedenen Szenarien damit umzugehen? Und für mich gab irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, oh, wir müssen eigentlich einen Punkt kommen, wo wir sagen können, wir können das Klima auf der Erde in so großen, wie soll ich sagen, in so großen Bereichen beeinflussen, dass wir sowohl quasi Staub oder Asche aus der Luft wegsaugen könnten, im Zweifel, wenn der Vulkan ausbricht. Gleichzeitig sollten wir, wenn es zu eher Klimawandel kommt, der uns eher ein frostiges Klima bringt, da sollten wir dagegen wirken können. Und aber auch die andere Richtung, wenn es zu heiß wird. Und dann ist die Frage aber, wie erreicht man so einen Träumerzustand? Wie kommt man denn hier Star Trek Level 70.000, wo man sagen kann, man kann jetzt hier so Terraforming und Klima manipulieren? Und die Antwort, die ich mir dann gegeben habe, war, okay, man kommt nicht an den Punkt, dass man sagt, oh, wir haben jetzt so viel quasi unseren Lifestyle runtergefahren, also wir brauchen kaum noch Ressourcen. Das ist zwar quasi gegen das eine Szenario vielleicht ein interessanter Punkt, aber gegen das andere Szenario ist das machtlos. Also du wirst nicht sagen, oh, es ist zu kalt geworden, aber gut, dass wir keine Heizung mehr haben, sondern einfach nur noch, dass wir jetzt, jetzt glaub, kommst du in so eine Situation rein, wo du merkst, okay, das hilft uns aber dann wiederum nicht. Und ja, der eine würde argumentieren, ja, aber Willi, ist doch scheißegal, wir sind doch in den nächsten 10 Jahre relevant. Und auch da guck ich einfach, was ist denn, wenn wir sagen, wir wollen unendlich lange existieren als Menschheit? So meine Kindeskindeskinder, die sollen auch noch happy sein. Und dann bin ich für mich erpuckt und gesagt, ja, wir müssen Klima schützen, aber wir müssen es in alle Richtungen steuern können. Und wie macht man das? Und dann kommst du, wir müssen halt Technologien entwickeln, wir müssen halt fortschrittlicher werden und so weiter. Also ein bisschen die Flucht nach vorne. Der Fortschritt wird uns quasi die Tools geben, damit wir sowas überhaupt machen können. Und auch das ist halt, da kann man drüber streiten, ist das der richtige oder falsche Weg, wird das klappt oder nicht. Aber das hilft mal für mich, mir hat es geholfen, einfach da eine Perspektive drauf zu bekommen, dass ich sagen kann, okay, vielleicht ist halt eben dieses Riesenbogen, muss man auch nicht mitgehen, aber vielleicht ist da die freiere Marktwirtschaft der Weg, der uns technologisch gesehen schneller an den Punkt bringt, dass wir sagen können, hey, wir haben das Klima im Griff, versus die eher geplantere, sozialere Marktwirtschaft, die andere Vorteile hat, die weniger volatil ist und so weiter. Aber welches Instrument gegen dieses eine Thema Klimawandel? Und so habe ich für große Themen einfach eine Perspektive drauf bekommen, um einfach mal so in so Extremszenarien einfach mal zu spitzen, zu gucken, hält das System dieses Extremszenario aus, ja oder nein? Bei Klimawandel war halt, okay, wenn wir jetzt alle halt komplett auf bestimmte Energiequellen verzichten, dann haben wir halt keine Chance bei einem Vulkanausbruch. Dann ist die Asche einfach quasi all zerstört und dann war es das mit uns. Da hilft das Solarmodul nicht, da hilft das Windkraftwerk nicht. Also brauchen wir noch eine weitere Quelle, idealerweise. Ja. Kann man jetzt drüber lachen, kann man sagen, ach, das ist doch Spinnerei, genau. Aber das ist einfach eine Methode, die ich
nutze. Nee, genau. Ich verstehe die Methode. Ich glaube, die ist jetzt auch nicht die perfekte Methode. Ich kann mir vorstellen, dass es halt Leute geben würde, die halt sagen, naja, aber wenn wir jetzt, es gibt ja nicht nur das Szenario, wir heizen nur noch mit Holz sozusagen, also wir fahren komplett runter, sondern was ist, wenn wir durch die freie Marktwirtschaft jetzt quasi so in den Turbo sozusagen schalten, dass wir sozusagen diese Flüchtlingswelle, wenn wir die jetzt, also um dieses Thema zu bleiben, auslösen, bevor wir an dem coolen Staubsauger quasi sind. Das heißt, im besten Fall musst du ja ein Szenario finden, wo du möglichst schnell im Zweifel zu deinen prognostizierten Technologien kommst, wo ich ja auch mitgehen will sozusagen. Aber gleichzeitig musst du ja gucken, dass du da noch ankommst. Es bringt ja nichts, quasi ein Ziel zu auszurufen und dann auf dem Weg dahin sozusagen geht dir die Puste aus, weil, keine Ahnung, Dinge passieren, die du vorher schon eigentlich das absehen können, aber die sind dann so schnell eingetreten, weil du das Ganze quasi beschleunigt hast, dass du dann gar nicht erst da ankommst. So, das wären wahrscheinlich dann so Punkte, die halt Leute dann dagegen halten könnten und sagen, naja, es geht ja nicht darum, dass wir in die Scheiße zurückgehen, sondern wir müssen gemäßigter dahin vorkommen und müssen sozusagen, ne? Aber da, wie gesagt, das ist das, wo ich keine große Meinung zu habe und ich auch ehrlicherweise dann zwischen, also keine Meinung ist vielleicht falsch, aber ich bin eigentlich ganz froh darum, dass ich, um es positiv zu sagen, diese durchgängige Offenheit sozusagen besitze. Auf der einen Seite ist es vielleicht schwammig und schwach und hin und her wechseln und Fähnchen im Wind. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich kann mir relativ viele Sachen eigentlich relativ interessiert anhören und kann da irgendwie mir eine Meinung draus bilden, ohne immer eine Meinung klar sagen zu können. Sondern das ist natürlich auch feige, so dass man dann sagen kann, ja, ich kann es jetzt gar nicht so richtig beurteilen. Aber trotzdem finde ich es interessant, mir diese ganzen Sichtweise sozusagen anzuhören und daraus irgendwie so ein bisschen für mich zu konglomerieren. Und dann ist genau das Problem, was du ja dann auch bei mir oft aufdeckst, im Sinne von, naja, aber es ist ja nicht zwingend alles durch Kompromisse möglich, weil ich dann oft bei dem Punkt bin und sage, ja, es ist halt irgendwie grau, es ist halt irgendwie Kompromiss XY, aber es gibt eben zum Beispiel manche Entscheidungen, wie freier Markt oder soziale Marktwirtschaft im Zweifel, wo die Kompromisse dann im Zweifel nicht funktionieren, wie wir bei der Regierung jetzt gesehen haben. Wenn man dann sagt, okay, ich erhoffe mir aus einer Koalition von Grünen, SPD und FDP, dass wir irgendwie technischen Fortschritt gepaart mit sozialer Marktwirtschaft irgendwie cool hinkriegen, dann zeigen die Parteien einem den Stinkefinger und sagen, nee, hat leider nicht funktioniert, der coole Kompromiss, so, ne, den ich mir dann im Zweifel gewünscht hätte. So, wo ich denke, ja, das vereint irgendwie so ein bisschen das, was ich denke. Klimaschutz, Soziales und Technik und Fortschritt. Klingt auf dem Papier cool, aber in der Realität ist es leider nicht so einfach manchmal. Oder ist es nicht so schön träumerisch, wie ich mir das vielleicht manchmal
erträume. Ja, manchmal macht man halt Dinge und erhofft sich was und es klappt halt nicht. Und dann ist die Frage, wie lange bleibt man halt an dem, ne? Man hat ja, das war auch für mich so ein Aha-Moment zu sagen, es ist super nobel gewesen, dass wir jetzt gesagt haben, hey, wir machen das jetzt richtig gut, wir machen das mit der Energiewende jetzt richtig geil. Und die Hoffnung war ja, dass das halt so ansteckend ist, dass man sagt, hey, andere machen das halt auch, weil alle irgendwie checken, dass es ein ernstes Thema ist. Ne? Und aber was halt passiert ist leider, und das ist halt das, was ich meine mit, wenn die Realität aber eine andere ist als das, was man sich wünscht, wenn aber der Rest der Welt, insbesondere China, jetzt einfach sagt, hey, es ist scheißegal, was ihr macht, und die geben Vollgas mit allem Möglichen, mit Kohle, Atom, was auch immer, und überkompensieren, dass das wir gesaved haben, um ein Vielfaches, dann ist halt die Frage so, ja, okay, aber wie gewillt ist denn der Einzelne halt, einen gewissen Preis dafür zu zahlen, für etwas, was halt objektiv gesehen halt leider nicht so den Rieseneffekt hat? Und was sind vielleicht andere coole Wege, wie man halt das Problem trotzdem anpacken kann? Als Vorbild, wo halt andere sagen, hey, wir finden euch so cool, wir machen das jetzt auch so wie ihr. Und da darf man halt, finde ich, nicht dogmatisch sein. Und das fand ich gut, was du gesagt hast, dass man sich halt auch frei von Urteil erstmal andere Sachen anhört und sich für sich dann neu ausrichtet. Sagt, hey, ja, das war der Weg, hat nicht geklappt, jetzt müssen wir ein bisschen navigieren und ein bisschen einlenken. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten fehlt, ist, dass man jetzt einfach sagt, hey, und das ist das, was ich auch ein bisschen erhoffe von dem Parteiprogramm, ist, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt einen bestimmten Weg jetzt eingeschlagen, wir haben das jetzt probiert, wir haben neue Erkenntnisse gewonnen und wir korrigieren jetzt so ein bisschen die Route. So wie, wenn die vor den Stau ist, dann umfährst du den oder bleibst halt in der Richtung. Aber du musst es halt bewusst machen. Das darf nicht halt so, wir machen jetzt einfach mal weiter wie bisher, wird schon gut gehen. Das ist halt, dazu habe ich zu viele Szenarien simuliert, wo es halt nicht gut geht. Und das ist das, wo ich sage, da muss man halt auch einfach jetzt, man muss jetzt nicht komplett radikal, extrem in alle Richtungen geschlagen, aber so ein paar Sachen muss man jetzt einfach anpacken und feinjustieren.
Ja, da stehst du ganz sicher nicht allein da. Also ich glaube, weil das ist ja auch nicht nur was, also um es jetzt den Bogen zur Mitte zu schlagen, das ist jetzt ja nicht das Minderheiten-3%-Thema sozusagen, sondern ich glaube, dass diesen Ansatz im Sinne von, da müssen sich jetzt grundlegend oder da müssen sich manche Dinge, müssen jetzt konkret angepackt werden, ich glaube, das ist im Großteil der Bevölkerung, ist es eben der Fall. Ob das immer die gleichen Themen sind, weiß ich nicht, ob es der gleiche Ansatz ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass bestimmte Themen jetzt gerade auf der Agenda stehen in nächster Zeit, habe ich schon das Gefühl, dass das zumindest den Parteien gerade klar ist. Die Frage aber ist,
die Frage ist halt, welcher Weg genau, wie. So das Wie ist jetzt auch entscheidend, genau. Weil das eine ist halt, ja, da die glauben die einen dran, die anderen halt nicht. Und da muss man jetzt gucken, dass man halt einen Weg einschlägt, der halt auch authentisch und glaubhaft auch ist. Und nicht nur, ja, wird schon. Hoffentlich.
Ja. Ich bin gespannt. Same, same. Ich bin gespannt. Es wird gottlos, das
immer.
Das merke ich mir auf jeden Fall.
Ja, ich habe so Jugendsprache aufgegriffen. Bin ja auch auf TikTok und so
unterwegs. Ja, stark. Ja, du hast genau, ich wollte gerade schon sagen, du warst draußen, hast beim Einkaufen Jugendliche gehört, aber nein, natürlich nicht. Natürlich
habe ich auch gehört, aber die reden so gottlos, da habe ich nicht zugehört. Ich dachte, boah. Verschmutzt meine Hygiene.
Alrighty. Ja. Psychohygiene wichtig.
Peace. A-Town. Out.